wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Es ist mal wieder soweit. Ja, mit ein bisschen Zeitversatz dieses Mal. Wir haben heute den 1.9. Es ist mal wieder 21.52 Uhr.
Unsere Zeit.
Ja, genau, es ist unsere Zeit. Und wir beginnen die Aufnahme für die Folge 23. 23 Folgen ist auch ein Ding. Peter, hättest du das gedacht am Anfang?
Tatsächlich gar nicht. Also, ich bin echt erstaunt. Wobei, es fühlt sich an, als hätten wir schon mehr aufgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also, 23 ist jetzt schon eine hohe Zahl. Ist auch viel Content sicherlich. Aber wenn ich so drüber nachdenke, worüber wir schon alles gesprochen haben, hätte ich jetzt gesagt, wir haben auch schon mindestens 50 Folgen aufgenommen. Also, wir haben auch mehr als 23. Aber, ja. Mit schlechter Audioqualität oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, was da noch alles vorgefallen ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die ersten Dinger waren ja auch so ein bisschen, aber das ist ja so kontinuierlich. Aber ich finde es schön, dass wir diese Regelmäßigkeit haben.
Ja, ist zwar jetzt schwierig, tatsächlich diese Konstanz irgendwie zu halten, die wir am Anfang noch so gelobt haben. Ich glaube, kurz nachdem du gesagt hast, du findest es total geil, dass wir uns jede Woche irgendwie treffen.
Ja, diese,
ist abgerissen. Mindestens mal eine Stunde ist dann alles irgendwie ein bisschen zusammengebrochen. Aber ich glaube, wir finden uns. Jetzt kommt ja auch wieder die Zeit, wo man ein bisschen mehr zu Hause ist, weil es draußen einfach kälter wird und dann kann man sicherlich, also hoffentlich ein bisschen mehr Zeit dafür investieren und dann auch wieder netten Content für die Leute da draußen bringen, aufnehmen.
Ja, das denke ich auch. Der Winter oder der Herbst kommt. Zu späten
Zeit, da wo wir jetzt aktiv werden können, weil so viel parallel noch irgendwie abgeht.
Richtig,
oder als Väter, sagen wir es mal einfach mal so, wie es ist, als Väter.
Ja, das ist das Hauptproblem zum Schluss, ne? Also, wenn wir alleine wären, können wir wahrscheinlich hier 24 Stunden aufnehmen.
Als berufstätige Väter.
Ja, das ist noch eine schönere Steigerung.
Genau.
Aber ist ein schöner Einstieg. Wie läuft's bei euch? Die ersten 3 Wochen sind um?
Also, im nächsten kommenden Montag sind es dann 3 Wochen, ja. Aber seit 2 Wochen sind sie jetzt zu Hause. Also, heute ist dann genau 2 Wochen. Ja, was soll ich sagen? Also es ist auf jeden Fall anders, wie du schon gesagt hattest. Ich habe es mir auch anders vorgestellt. Also bisher bin ich noch nicht irgendwie komplett aus den Socken gefallen. Schlafmangel ja, aber es ist irgendwie verkraftbar dadurch, dass halt ja jetzt aktuell noch diese Freizeit da ist. Ich habe ja jetzt quasi 3 Wochen Freizeit genommen vom Arbeiten. Ein bisschen Urlaub und ein bisschen Überstunden. Das war sowieso alles irgendwie noch geplant. Ja, demnach ist halt noch kein Alltag richtig da, aber es funktioniert ganz gut. Die ganze Beziehung zwischen Mama und Kind hat sich jetzt so einigermaßen eingependelt, würde ich sagen. Also was halt Stillen und das angeht, das ist ja immer so am Anfang extrem kompliziert. Und dann gab es auch so die ersten Schreistunden, schön am Abend.
Okay.
Und meistens dann halt, wenn man sich gerade hinlegen will, zu Bett gehen will, dann ist er dann halt, hat ein bisschen aufgedreht, hat dann so 2 Stunden sein Programm gemacht und dann ist er eigentlich eingeschlafen und in der Nacht halt ganz normal im Stillen wach geworden. Also nicht ich, meine Frau und er. Aber so vom Erzählen hören, ist okay gerade. Es wird besser. Ist von Tag zu Tag halt, ne?
Ja, schön.
Und schön. Der Kleine, also beziehungsweise der Große jetzt, akzeptiert das auch immer mehr. Erzählt auch allen immer schön fleißig, egal wo wir sind, dass er jetzt großer Bruder ist. Und das ist sein Opener. Stellt sich einfach irgendwo hin, sagt, oh, großer Bruder.
Sehr gut.
Und dann, reagieren die Leute halt darauf. Das findet er ganz gut. Ist da auch mega stolz drauf. Am Anfang war es ein bisschen holprig. Das lag aber auch, glaube ich, daran, dass meine Frau dann halt einfach ein paar Tage nicht da war.
Ja.
Und sie ja schon seine Bezugsperson irgendwo ist. Hat er ja ein bisschen übel genommen und hat dann dementsprechend halt auch den Kleinen so ein bisschen, drin glauben lassen. Also war sehr grob und wusste noch nicht, okay, wie macht man das tatsächlich. Aber es kommt halt immer mehr, er ist jetzt sehr vorsichtig, wenn er nicht gerade extrem aufdreht und dann versucht, den Kleinen wach zu machen. Er ist aber auch, denke ich, ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt zwar einen Bruder hat, mit dem er aber nichts groß anfangen kann, weil der ja die meiste Zeit irgendwie schläft oder vielleicht dann weint oder was auch immer. Ja, das, da muss er sich erstmal dran gewöhnen, aber ich glaube, das wird von Tag zu Tag besser. Das merkt man schon, es wird einfacher. Die Laune allgemein hebt sich dadurch. Also man ist ja sowieso auf so Wolke 7 irgendwo, ne, unterwegs und total glücklich.
Ja.
Aber es wird halt immer besser, weil es halt, es kommt halt so ein Prozess rein irgendwie.
Ja, aber das, ich weiß gar nicht, wann, wie das bei uns war, aber ich glaube auch so nach, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, bei uns war es nach 2 Wochen oder 3 Wochen, wo dann so die Augen dann auch aufgehen. Am Anfang schlafen sie ja relativ viel. Und irgendwann ist es dann vorbei mit dem ganzen Tag schlafen und dann, ne, sind auch die Augen mal
Dann
auf und
kommen
dann
mal
wird so ein bisschen
Wachphasen
von der,
dazu, genau.
genau,
Kommt
von der
jetzt
Umwelt so wahrgenommen.
so langsam. Wir haben ihn jetzt, ich glaube, vor 3 Nächten ungefähr, haben wir dann irgendwann mal gesagt, okay, wäre mal ganz gut, wenn du einfach mal tagsüber weniger schläfst und dann in der Nacht halt vielleicht nicht so laut bist oder vorm Schlafen gehen. Und das hat er wortwörtlich gleich am nächsten Tag umgesetzt und hat einfach mal den halben Tag durchgeweint. Und wir sind dann beide rumgerannt mit dem irgendwie auf den Arm. Jetzt ist der Groß auch noch zu Hause wegen irgendwelchen Krankheiten. Also so, Bronchitis,
Ja,
jetzt ist
klar.
gerade wieder Wetterumschwung, ne? Deswegen sind dann wieder viele Kinder
Ja.
krank. Hat unser Großer natürlich auch gleich mitgenommen und dementsprechend ist er zu Hause. Das heißt, der war dann auch so ein bisschen nörgelig und dann, ja, der Kleine noch, also der Zwerg. Aber er ist jetzt auf jeden Fall am Tag öfter wach und macht die Augen auf, guckt ein bisschen, meistens grummig oder grimmig, grummig. ja, aber es wird halt immer mehr. Ja, es kommt jetzt langsam.
Schön. Ja, das wird dann auch nochmal so ein Ding, ne? Also da wird man dann sehen, bei uns war das so, dass die Kleine damit so, wie soll man das sagen, überfordert war vielleicht. Also, weil das, ne, die Impressionen am Anfang waren wohl relativ viel. Und dementsprechend war das am Anfang ein bisschen viel und hat sehr auch viel geweint und sowas.
Ja, das ist auch
Aber
echt mies, ne, wenn man dann so rausgezogen wird. Unser wurde ja auch noch geholt. Also ist ja nicht durch
ja,
natürliche
stimmt.
Geburt irgendwie auf die Welt gekommen. Da sagt man ja auch eigentlich nach, dass das für die Kinder ja so ein Trauma ist. Die da plötzlich rausgezogen werden aus ihrer butterweichen
Ja,
Welt.
ja.
Und jetzt, ja, dann halt wie Sonne, Wind, dann irgendwelche Leute, die einen ständig halten. Man wird halt permanent angefasst und hin und her gedreht, dann gewickelt, Windeln und sowas ist halt extrem schwierig. Also sowieso unglaublich. Also ich konnte mich gar nicht erinnern, dass so viele Windeln am Anfang anfallen. Also wir haben jetzt, ich trage das hier in Säcken rausgefüllt. So ein
Ja,
bisschen
ja.
auch mieses Gefühl, was die Umwelt angeht. Aber es ist brutal. Also ich meine, du willst sie ja auch nicht liegen lassen, wenn sie mal einen kurzen Schutz lassen. Am Anfang ist es ja so, dass es dann immer mit geballter Ladung rausgeschossen kommt. Meistens ist dann halt nur ein
Genau.
bisschen was drin, aber kannst ja nicht drin lassen und dann wechselst du und dann ja machst du gerade frisch und dann haut er gleich den nächsten rein. So, und ich weiß am Anfang, ey, ich habe dann irgendwie alle 10 Minuten eine Windel da drunter gehauen. Die sind ja zum Glück noch ein
Ja.
bisschen kleiner und aber ja, die Entsorgung weiß man ja, ist ja alles katastrophal und ich, wenn es eine Alternative geben würde, eine praktische Alternative, ja, wäre ich drauf umgeschwungen. Wir haben jetzt
Ja,
Öko-Windeln
wahrscheinlich.
gekauft, also die ein bisschen ökologischer sind, was leichter ein bisschen hilft.
Ja, aber das ging uns oder das geht uns auch immer noch so, dass dieser Windelverbrauch, also er nimmt zwar langsam ab,
Ja.
aber also am Anfang war das bei uns ja auch so extrem, weil ja beide voll in dieser Phase waren, dass sie so
Ja.
viel Windeln
Ja, aber
brauchten.
der Abstand zwischen euren Beinen ist ja noch ein bisschen kleiner, ne?
Genau, und also wir mussten eine größere Mülltonne damals bestellen, weil es hat einfach nicht mehr gereicht. Diese Mülltonne war wirklich zu 3/4 nur mit Windeln
Das ist
voll.
brutal.
Und der Rest mit Hausmüll. Und da habe ich, also da sagen wir halt auch jedes Mal, das ist Wahnsinn. Ich meine, zum Schluss ist das alles Plastik, ne? Und keine Ahnung, also das ist ja umwelttechnisch ist ja wirklich eine
Ja,
Katastrophe.
das ist
Und
halt Sondermüll. Da kannst du nichts machen. Kannst
ja,
nichts dran
und
verwerten. Meine Mama ist Tagesmutter. Die hat, ich glaube, zu höchsten Zeit mal 3 oder 4 Kinder zu Hause gehabt. Die alle in so
ja,
einem
das ist
Alter
Wahnsinn.
von 1 bis 2 waren. Ja, das heißt, da ging auch gut was durch über den Tag.
Brauchst du denn so eine, weißt du, hier so ein Kippcontainer, so 1000 Liter oder
Die
sowas,
hatten auf
was
jeden
das
Fall auch eine
ist?
größere Tonne bestellt im Nachgang. Kann ich mich
Ja, das
daran
ist Wahnsinn.
erinnern.
Also, was man für Müll produziert mit dem ganzen Kram, ich kann mir das nicht vorwerfen als Kind. Ich bin nämlich allergisch oder war allergisch gegen diese Kunststoffwindeln und meine Mutter musste mir immer diese, ja, bei uns sind das Spucktücher gewesen, weißt du, diese großen Tücher.
Ja, das Stoffwindeln halt, ne? Also
Genau,
so.
ne, diese Stoffwindeln, genau, die habe ich gebraucht und dann, klar, es war natürlich dann Waschpulver und Wasser, weil meine Mutter meinte, sie musste am Tag gefühlt 8 Maschinen waschen, weil natürlich ständig, wenn du dann, ne, also pinkelst oder so, dann diese Tücher sind ja sofort durch.
Ja.
Heißt, du brauchst am Tag dann keine 8 Windeln, sondern 20 Tücher so gefühlt. Und dann, sie hat auch gesagt, sie hat am Tag eine Waschmaschine gehabt von diesen Tüchern.
Ja, das war ja bei mir genauso. Also wir hatten ja damals bei uns, es gab zwar Windeln, aber es war ja extrem teuer und das konnte sich auch keiner leisten. Das heißt, es wurde auch alles mit Stoffwindeln gemacht oder so mit Tüchern. Und meine Eltern haben irgendwie auf zwei Zimmer, weiß nicht, 50 Quadratmeter oder sowas gewohnt mit einem Kind. Oder mit, ja, daher auch mit zwei Kindern. Du musst ja auch dieses ganze Zeug irgendwo trocknen. Ne? Das ist ja nicht so, dass du da noch einen Trockner hattest. Das heißt, du hast es gewaschen, meistens dann auch noch per Hand. Das heißt, es trocknet ja deutlich länger, wenn es dann nicht richtig geschleudert ist. Und ich weiß nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, großen Respekt. Ist natürlich der Umwelt deutlich lieber so, aber ich weiß nicht, im Alltag, wenn du dann auch noch voll arbeitest oder sowas, also wie willst du das managen? Da brauchst du ja Trockenraum, Trockner am besten. Und vor allen Dingen musst du es dann in der Nacht auch noch irgendwie richten, ja. So eine Windel ist ja schnell umgelegt irgendwie.
Das stimmt. Also das ist wirklich so eine Sache, gerade wenn du nachts total fertig bist und dann, keine Ahnung, noch gestillt, also du jetzt nicht selber gestillt hast, aber die Frau gestillt hat. Oder kannst du ja auch ummünzen, wenn du am Wochenende mal Dienst hattest und dann war was abgefüllt und du hast dich dann da drum gekümmert. Und das war für mich auch immer so eine Katastrophe, wenn du dann nachts noch Windeln machen musstest. Weil ich bin ja so ein Mensch, das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, ich brauche meinen Schlaf. Wenn ich Schlafmangel habe, dann, das ist für mich schlecht und für meine Umwelt noch schlechter.
Ich bin auch so ein Kandidat.
Ja, das ist eine Katastrophe. Und ich bin auch nachts, muss ich tatsächlich sagen, wenn du mich nachts wach machst, dann bin ich auch nicht der netteste Mensch. Also dann bin ich auch oft unfair. Also bin ich so arschig einfach, weil ich bin, wirklich, das ist, Schlaf ist für mich, das ist Folter. Also wenn du mit irgendwas kriegen willst, dann mit Schlaf. Und die Tatsache, natürlich, wenn du dann aufwachst, weil das Kind weint, ist was anderes. Dann bist du nicht arschig oder sonst irgendwas, du weißt, es ist dein Kind oder so. Aber wenn es dann so ist, dass du denkst, okay, komm, ne, kurz aufstehen, aus dem Flaschenwärmer da die Milch rausholen, kurz was zu trinken geben, ne, noch ein bisschen, keine Ahnung, ne, sauber, also irgendwie nochmal zudecken oder nochmal vielleicht so ein bisschen dieses typische Streicheln und und dann merkst du, Alter, die komplett von oben bis unten vollgekackt.
Weißt du, so? Ja, ich glaube, die Phase kommt bei uns dann noch, wenn das wirklich mehr wird.
Alter, und dann fängst du nachts an und musst erstmal windeln und sauber machen und das Bett neu machen.
Wenn du die dann gewickelt hast, dann sind sie meistens noch wach, dann geht's halt richtig los. Eigentlich musst du es immer so machen, wenn du merkst, okay, es wird jetzt wach, es will was trinken, schnell wickeln, dann anlegen oder eine Flasche geben. Also ich habe keine Erfahrung mit Flaschen, weil wir halt meine Frau hat immer gestillt bisher. Und wenn du nämlich dann erstmal gestillt hast, dann schlafen sie meistens ja wieder und dann wickelst, dann sind sie wieder, aber dann musst du nochmal anlegen und dann meistens ist irgendwie so ein bisschen der Prozess gestillt. Also da musst du voll hinterher. Aber muss man halt auch schauen, wie die Kinder so drauf sind.
Ja, genau. Und das ist wirklich so. Wenn der Prozess nicht passt, also das ist wirklich, Timing ist wirklich alles. Du musst wirklich kurz umziehen, dann sind sie ein bisschen nölig, dann gibst du die Flasche, Boom, hinlegen, Feierabend. Glaube, und wenn du Glück hast, schlafen sie.
In der Phase werden Eltern richtig kreativ werden.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass man es nicht gerne macht, ne? Aber du bist ja auch durch, ne? Und wenn du dann schon wenig schläfst und dann auch noch schlecht schläfst und in diesen Phasen, wo du schlafen kannst, dann was dazwischen kommt, meine Frau steckt das viel, viel besser weg als ich, aber ich bin wirklich, das kannst du vergessen.
Sind Frauen halt auch anders gepolt, irgendwie habe ich den Eindruck. Ganz anderen Bezug. Ja, ich krieg das teilweise gar nicht mit, weißt du, wenn der sich anfängt, irgendwie neben uns zu bewegen und dann hin und her und anfängt zu stören, dann kriegt meine Frau das mit, hebt den an, legt den an und los geht's. Ich krieg das meistens gar nicht mit. Ich muss dann quasi aktiv wach sein, um das zu sehen, dass was da abgeht. Und sie sagt dann, ja, der war heute Nacht so und so oft wach. Ich habe den so und so oft gewickelt, wo ich mir denke, das hätte ich mir noch nicht mal merken können, wenn ich mal kurz. So, das ist total irre, also Respekt.
Da sind Frauen irgendwie stärker. Ja. Aber glücklicherweise, sonst würde ja keiner mehr Kinder kriegen, so ungefähr. Weißt du, wenn du das als Mann wärst oder so, da muss ich ja immer sagen, ne, als Mann ist man bei anderen Sachen vielleicht stärker, aber also ich für mich persönlich bei solchen Sachen, da kannst du mich durch Kernschrott.
Was ich halt so krass finde, ist, ich meine, unser Großer ist jetzt 2 Jahre und 8 Monate alt, das ist alles noch gar nicht so lange her, aber so viele Sachen kommen jetzt wieder hoch, wo ich sage, stimmt, ey, das war bei dem genauso. Und ich bin halt irgendwie so ein bisschen überrascht. Also ich habe mich ja ein bisschen darauf vorbereitet, so ein bisschen Revue passieren lassen, okay, was war da, was ist da passiert damals, wie hat sich das entwickelt Und es war alles irgendwie so, ja, eigentlich total entspannt. Die ersten 2 Wochen waren ein bisschen stressig, ein bisschen wenig Schlaf und dann immer dieses Genörgel, weil halt irgendwas nicht passt und du nicht zuordnen kannst, was ihm jetzt gerade fehlt. Aber ansonsten war eigentlich alles gut. Und wenn ich jetzt dann so den nächsten sehe, der ist eigentlich identisch zu unserem Großen, was so das Verhalten angeht und dieses ganze Trinken und so drumherum, sind doch viele Sachen, die ich eigentlich gar, also die halt ein bisschen anstrengend sind. Und die hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Aber so vergisst man das alles, dieses ganze Negative irgendwie. Und deswegen entscheidet man sich dann auch aktiv irgendwo mal für ein zweites Kind. Wenn ich so drüber nachdenke, so wie unser Großer jetzt aktuell so drauf war, diese Phase, die man mit 2 so hat, von 2 bis 4, wo sie dann so ihre Ich-Findungsphase haben und dann halt gegen alles rebellieren, wie irgendwie geht. Wenn ich drüber nachdenke, so, eigentlich hätte ich dann kein zweites Kind mehr gewollt. So, das ist total übel manchmal, wie sich dann aufführen und dann nicht zusammenreißen, aber man weiß ja, dass es irgendwo mal aufhört und von daher entscheidet man sich dann.
Ja, und jetzt ist, glaube ich, dieser Prozess des Verdrängens, das hat die Natur schon gut eingebaut. Mhm. Ansonsten würde wahrscheinlich auch, also stell dir die Geburt vor, ne?
Ja.
Das machst du ja auch nicht freiwillig noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder wie auch immer.
Ja.
Und ja, es ist dann tatsächlich gut, dann in solchen Sachen, und wir sagen es auch, also ganz oft so spaßeshalber, dass wir sagen, mein Gott, was haben wir uns da eingebrockt, ne? Dann so gerade die Zimmer aufgeräumt und die wirbeln da durch und 5 Minuten später ist alles wieder, ne, irgendwie Dresden 45. Also das ist schon sportlich, aber man will ja auch, also wie soll man das sagen, aber als Erwachsener bist du ja auch oft, da hast du so einen Stock im Arsch, ne?
Ja.
Da muss alles passen und da darf nichts, das muss alles aufgeräumt sein und manchmal vergisst man dann, dass das Kinder sind.
Ja, es gibt auch diese Sicherheit, ne, alltäglich, wenn man seine Ordnung hat, seine Struktur, wenn man weiß, wo was liegt und dann nicht irgendwie 8-mal zurückrennen muss, um irgendwas zu holen, wenn man was vergessen hat. Meine Frau war im Krankenhaus, ich musste hier den Großen betreuen in der Nacht. Ich bin, glaube ich, 8-mal aus dem Schlafzimmer raus, weil ich dann Trinkflasche vergessen habe. Dann hatte ich dann die Windel vergessen, dann die Pyjama, Zahnbürste noch geholt. Und das ist so normalerweise, wenn wir rübergehen, dann haben wir alles dabei, wir legen uns hin und pennen sofort oder lesen halt noch was vor oder gucken meine Folge Sandmännchen. Aber ich habe das alles vergessen, meine Frau hat das voll drauf.
Ja, ja.
Aber du hast ja erzählt, dass es halt so diese Ordnung braucht, ne? Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und
ja, das ist
vieles
das
auch, glaube ich, so einfach akzeptieren, um es selber dann auch leichter zu haben.
Genau, genau. Also das Akzeptieren ist wirklich so ein Thema. Das habe ich ja auch schon öfters erzählt, das ist mir ja auch unglaublich schwer gefallen, das jetzt zu akzeptieren, dass halt nicht mehr so aufgeräumt ist, nicht mehr so sauber, dauerhaft, oder dass man sich selber nicht mehr so strukturieren kann, wie man das gern hätte, sondern dass es da jetzt noch 2 andere kleine Kandidaten gibt, die das einfach bestimmen und wie gesagt, ich würde das, für die Kinder macht man alles. Ist auch kein Thema, ne? Man ändert sich auch. Ich würde mich für niemanden ändern, außer für die Kinder. Und von daher ist das okay, aber es ist eine Umstellung. Und das, was du gerade sagtest mit dem, dass man da auch nicht so in der Übung ist oder dass man viele Sachen einfach vergisst oder nicht so in diesem Rhythmus hat, habe ich ja auch gemerkt, als jetzt meine Frau mit unserem Großen ja die ganze Zeit im Krankenhaus ist und jetzt auch ja wieder so einen 14-Tage-Aufenthalt hatte oder halt auch die ersten Tage, als ich dann dauer- oder permanent mich um die Kleine kümmern musste, das war ja früher nie meine Aufgabe. Klar habe ich das gemacht, wenn ich zu Hause war, aber nicht dieses Permanente. Also es fängt ja morgens an mit Klamotten raussuchen, sie anständig, also das klingt jetzt doof, aber sie passend anzuziehen, ne? Weil so dieses, ist es jetzt draußen kalt, ist es jetzt warm, ne? Ich hab das ganze Jahr ein T-Shirt an, ne? Also irgendein Poloshirt oder sowas, aber was ziehst du dem Kind jetzt an? Dünnen Pullover, ziehst du den Body drunter?
Gehen die heute nach draußen?
Hast du ein T-Shirt?
Ja.
Ne, genau. Was machen wir?
Einen Tag durchplanen, so ein bisschen. Ja, das ist
genau
nicht ohne.
Wenn du irgendwo hinfährst, hast du genug Wind mit? Hast du Feuchttücher? Hast du Sonnencreme? Also, weißt du, hast du ein Ersatzpaar Schuhe? Hast du ein Ersatz-T-Shirt, wenn sie sich nass machen? Also, diesen Weg bis dahin, da habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn. Also, das alles auf dem Schirm zu haben und das alles zu planen und dann auch für 2 kleine Kinder.
Ja.
Ist grenzt an so eine logistische Meisterleistung, weil du musst ja dein eigenes Leben auch noch machen. Und ich habe das dann erst gemerkt, was das für, wie soll man das sagen, für ein anderer Aufwand ist, wenn du wenn du halt permanent zu Hause bist und dich halt um so zwei kleine Würmchen kümmern musst, ne? Weil ja. ich bin den ganzen Tag weg. Klar, ich habe andere Probleme oder andere Themen, um die ich mich kümmern muss. Ja. Aber wenn man dann doch die ganze Zeit zu Hause ist und dann halt wirklich gucken muss, dass die Kleine halt optimal versorgt ist, das klingt jetzt doof, aber ich glaube, jeder, der dann mal so eine Situation hatte, der weiß, was ich meine.
Ja, nicht umsonst sind Alleinerziehende ja immer so, die irgendwie, ja, was heißt nicht den Mitleid, aber dieses Ansehen von der Öffentlichkeit haben. Ne? Wenn du alleinerziehend bist, hast du ja schon eine gewisse Stellung in der Gesellschaft, weil die Leute ja wissen, wie anstrengend das ist, gerade wenn du dann noch berufstätig bist. Es ist verrückt teilweise. Also großen Respekt an die Leute, die das irgendwie managen tagtäglich.
Ja, das ist wirklich so. Weil ich merke mittlerweile, wie müde und kaputt ich auch bin dadurch, wenn du halt alles dann machen musst, weil es halt einfach nicht anders geht, weil die anderen beiden nicht da sind. Mhm. Und dann musst du, ja.
Aber was würdest du sagen? Würdest du sagen, dass du in einem Alter, wenn du jetzt zum Beispiel jünger gewesen wärst, also vielleicht jetzt nicht unbedingt 10 Jahre, aber so 8 Jahre jünger wärst als aktuell, würdest du das besser wegstecken? Weil ich habe jetzt, vorhin, als du dieses Thema angeschnitten hast, habe ich so drüber nachgedacht. Meine Eltern waren ja, also dieser Einschnitt im Leben, dass sich vieles verändert und dass man diese Freiheiten dann abgeben muss. Diese Freiheit entwickelt man ja so mit der Zeit, dass man dann, keine Ahnung, seine Hobbys hat, seine Freunde, sein, weiß nicht, Motorrad oder sowas. Mhm. Und dann plötzlich ist das halt alles nicht mehr drin, weil dann da Kinder da sind und die halt erstmal Prio haben. Aber wenn du noch jung bist, sag ich mal, und jetzt gerade erst fertig bist mit der Ausbildung, du bist ins Berufsleben gestartet, du, klar, machst du dein Zeug noch irgendwie, aber du hast halt nicht diese Freiheiten, dass du abends vielleicht weggehst oder abends Podcast aufnimmst, whatever. Mhm. Dann ist es doch irgendwie einfacher, das Kind da zu integrieren du hast ja weniger Einschnitte. Oder würdest du sagen, das würde keinen Unterschied machen, was jetzt das Alter betrifft? Also wenn du jetzt früher Vater geworden wärst.
Schwer zu sagen, also...
Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, also ich glaube schon. Also korrigiere mich, wenn ich das gleich falsch wiedergebe, also wenn du das nicht meinst. Also einerseits, ob ich belastbar wäre, weiß ich nicht, weil ich glaube, Belastbarkeit auch sehr viel mit Reife zu tun hat.
Ja, das stimmt auch.
Ich habe früher eine deutlich niedrigere Belastbarkeitsgrenze gehabt, was Stress und... Also gerade so Situationen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich sehr gestresst fühlt, fühlt man sich oft in die Ecke gedrängt, so, ne? Als wenn alles auf einen
einprasselt. Kein Ausweg, ja, irgendwie ist gerade alles richtig, ja, ich weiß, was du meinst.
Ne, genau, und das mit diesen Situationen konnte ich früher, ich sag mal vor 10 Jahren, noch deutlich schlechter umgehen als heute. Also heute ist es so, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber einfach vielleicht, weil man reifer ist, weil man besser weiß, wie man damit umgehen kann.
Ich glaube, das ist aber die Erfahrung. Einfach, weil man weiß, wie man gewisse Situationen vielleicht besser lösen kann. Also ich meine, das kommt halt mit dem Alter, ne? Genau. Aber so, ich würde sagen, in meinen jüngeren Jahren hätte ich auf gewisse Sachen entspannter reagiert. Also jetzt, was du sagst, dieses in die Ecke gedrängt gefühlt oder sowas, ne? Teilweise, wenn dann parallel so viel anderes noch irgendwie abgeht, weißt du halt gar nicht mehr, wo du zuerst anfangen sollst, um irgendwie Probleme also gerade im Alltag so vom Tisch zu kehren. Ich glaube, früher habe ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Vielleicht ist es auch genau dieses Problem, dass man sich halt gedanklich zu sehr darauf versteift, sich mit diesen Sachen, also mit unwichtigen Sachen auseinanderzusetzen oder vielleicht Problemen, die halt eigentlich gar kein Problem sind, sondern die man sich halt irgendwie so ein bisschen selber schwarz malt. Ich glaube, das ist jetzt mit dem Alter gekommen. Klar ist der Erfahrungsschatz da, dass man sagt, okay, diese Situation könnte man jetzt in der und der Art und Weise irgendwie lösen, aber wenn jetzt Stress da ist, und du nicht weißt, wo du zuerst anfangen sollst, also parallel Job, Kinder, Hobbys, Freunde, es ist ja so viel drumherum, um das man sich halt irgendwie kümmern muss.
Das stimmt. Das hatte man halt früher definitiv nicht, weil du da noch anders warst. Ich weiß auch nicht, also man wächst ja, ob ich da was anders gemacht hätte, ob ich da belastbarer gewesen wäre, weiß ich gar nicht, weil man wächst ja an seinen Aufgaben. Ja. Und es ist ja so, also ich würde jetzt sagen, du hörst es ja immer wieder oder deswegen gibt es ja auch Kinderheime oder sonst irgendwas, weil Menschen einfach nicht damit klarkommen. Ja. Aber ich würde mich jetzt nicht so da in diese Da würde ich mich jetzt nicht zuzählen, weil das ist, wenn ich eine Aufgabe habe, dann mache ich die auch. Und gerade wenn es, Aufgabe klingt jetzt doof, also wenn es, wenn ich mit 28 oder mit 30 Nachwuchs bekommen hätte, hätte ich mich diese Aufgabe gestellt, weil das meine, weil es mein Kind oder meine Kinder gewesen wären. Und das schon irgendwo, also doof gesagt, würde ich sagen, meine Kinder sind mir wichtiger als mein eigenes Leben. Ne? Das ist, geht wahrscheinlich jedem Elternteil so. Und das wäre wahrscheinlich auch mit 28 so gewesen. Natürlich ist es so, dass du mit 28 oder mit 30 noch ganz andere Sachen im Kopf hast. Da ist es ja gerade so. Ne? Ich meine, mit 28, jetzt muss ich kurz überlegen, wann hatten wir das Studium fertig?
2014, 15.
Ja, so in der Richtung. Ne? Das kommt ja ungefähr hin. Das war so genau in diesem Zeitraum. Da willst du ja erstmal arbeiten, da willst du Geld verdienen, da willst du Urlaube machen, da willst du dein Leben genießen.
Ja, aber wenn du das so jetzt zum Beispiel nicht gemacht hättest, ich meine, dadurch kommt ja das Alter erst, dass ihr dann später Kinder irgendwie in die Welt gesetzt habt. Wenn du jetzt nicht,
heißt, wenn ich
nicht,
jetzt
nicht studiert hättest, wenn du jetzt quasi weiterhin Geselle geworden, oder du hättest was, egal was du machst, auch wenn du jetzt einfach, du wärst gestartet, du hättest vielleicht dich selbstständig gemacht oder du wärst in die Fußstapfen von deinem Dad getreten, der dann irgendwie ein Unternehmen hat oder was auch immer, und du wärst halt einfach schon früh in der Situation finanziell und auch in der Partnerschaft, wo du sagst, okay, Kinder wären jetzt voll okay für mich, gefeiert habe ich, oder was auch immer, was man für Prioritäten im Vorfeld hat. Aber Kinder wären jetzt quasi okay. Und dann mit 28.
Ja. Wäre dann wahrscheinlich auch möglich gewesen. Dann wäre es eine ähnliche Situation wie jetzt gewesen. Mhm. Wir sind ja ein bisschen, also zeitlich gehandicapt, weil wir einfach 5-6 Jahre noch, ne, mit dem Studium beschäftigt waren. Aber wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre wahrscheinlich dieser Zeitpunkt, wo du sagst, ey, Kinder wären jetzt gut gewesen oder würden jetzt gut in den Lebensabschnitt passen, wäre dann wahrscheinlich mit 28 auch schon gewesen. Mhm. Von daher. Und vielleicht hätte ich dann aber auch, also kann ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe es zum Beispiel gerade im Freundeskreis, da gibt es jetzt auch einige Pärchen, die Nachwuchs bekommen und die das aber komplett anders zu uns machen. Also wir sind ja eher so diejenigen, die wir achten auf Abläufe bei den Kindern. Es ist ja, also man liest ja dann extrem viel, wenn man, also will ich jetzt nicht verallgemeinern. Wir haben uns extrem viel belesen und versucht uns zu informieren und natürlich die bestmögliche Erziehung zu gewährleisten und auch natürlich, ne, also vom eigenen Kopf her so weit zu sein, dass es okay, wie versteht man Kinder, wie drücken die sich aus, wie sind deren Gefühle und wie kannst du darauf reagieren, wie machst du alles richtig oder so, ne, wobei richtig immer in Anführungszeichen ist, aber die machen das zum Beispiel so, wenn irgendwelche Feiern sind oder irgendwelche, jetzt war zum Beispiel gerade Altstadtfest, haben die das Kind da mit hingenommen.
Okay.
So abends, also genau, ja, wie alt ist es jetzt? Keine Ahnung, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, so in der Richtung irgendwie. Lass es ein halbes Jahr sein, ich weiß es nicht genau. Aber das sind so Sachen, ich wäre, also und das war das zum Beispiel abends, das Treffen mit dem Freundeskreis, die wollten halt alle hin. Und die sind halt, jetzt natürlich nicht abends um 10, aber irgendwie um 6 oder sowas sind die dann da bis um 9 oder 9:30 mit dem Kind gewesen. Und das war jetzt auch nicht schlimm für das Kind, also hatte da so eine Mickey Maus auf und so, ne, aber das sind so Sachen, die würden wir oder ich speziell nie mit den Kindern machen, weil ich sage, ja ey, um 18 Uhr ist Abendbrot, da machen wir als Familie irgendwie was zusammen, weißt du, also so klingt total spießig, aber halt so wie so ein Ablauf, also ich würde halt. Natürlich verpasst man dadurch wieder dieses Freundschaftsthema. Und das verstehen viele Leute erst, wenn sie selber Kinder haben, außer sie sind dann halt so, dass sie sagen, ey, wir machen halt trotzdem die meisten Sachen mit und nehmen das Kind halt mit, was ich auch irgendwo schön finde. Ich weiß nur nicht, ob es so passig ist, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Ich wollte gerade sagen, ja, das muss man halt, also ich würde sowas auch situativ bewerten. Vor allen Dingen muss dann halt auch der Partner mal mitziehen. Ich bin da eigentlich auch immer ziemlich offen und versuche halt, oder was heißt versuche, also nehme, lass eigentlich keine Gelegenheit aus, wo ich den Eindruck habe, dass es halt, ich sag mal, für alle irgendwie okay wäre, wobei ich auch manchmal ziemlich leichtsinnig bin, würde ich sagen. Ich sage, ja, ist jetzt, was ist da jetzt dran? Ist da nur ein Kind, kann doch mitkommen und wird er irgendwie das Ganze schon mitmachen? So kriegen wir ja gehandelt. Ja. Meine Frau denkt dann halt schon immer 2-3 Schritte vor und sagt dann, ja, aber was ist denn mit nachher schlafen? Und was ist denn, wenn er nachher wiederkommt und komplett aufgedreht ist und dies und das? Und da, ja, braucht man immer so diesen zweiten Pol. Das ist immer ganz gut. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, ich könnte den Großen einfach mitnehmen zum Angeln. Mal gucken, das wird doch irgendwie bestimmt klappen. Und wenn ich dann so ein bisschen drüber nachdenke, das wird wahrscheinlich gar nicht klappen, weil irgendjemand muss ja auf den aufpassen, der kann ja nicht schwimmen. Dann wird er da am Ufer sicherlich alles reinwerfen, was irgendwie am Ufer rumliegt.
Ja, du hast da keine Ruhe.
Nee, ne? Also von daher, das wird nicht funktionieren, keine Ahnung.
Das ist dann eher so ein Thema mit 6, 7, 8. Wenn er dann versteht, dass er jetzt halt stillsitzen muss, dass er dann ne, die Angel halten muss oder mit dir dann da irgendwas basteln muss, vorbereiten oder was. Aber so bin ich auch, dass ich dann eher so Sachen denke, das funktioniert, obwohl die dann vielleicht noch zu früh sind. Und dann sagt meine Frau auch, ja, guck mal, also das macht gar keinen Sinn, was ja, du da erzählst. Ja. Wobei man sagen muss zum Beispiel, also um nochmal dieses Thema zum Beispiel jetzt mit irgendeiner Feier oder sowas aufzunehmen, und das ist ja auch so am Anfang, habe ich halt auch so gedacht. Und dann hat meine Frau immer gesagt, ey, das ist die komplette Reizüberflutung für das Kind. Da ist es laut, da sind zehntausende Menschen, da ist Musik, da sind Lichter,
Das ist wahrscheinlich Stress, ja, ohne Ende.
Genau, es ist für das Kind wahrscheinlich mehr Stress, obwohl es damit ja, also das Stress ist ja da noch nicht so akut oder nicht so bekannt, aber du wirst das spätestens merken, wenn du abends zu Hause bist und das Kind völlig frei dreht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, aber wir haben das früher teilweise schon gehabt.
Das müssen die Eltern dann ausbauen und beim nächsten Mal sind sie meistens dann schlauer.
Genau. Und ich glaube nämlich, das ist auch so eine Lernphase.
Ja.
Aber wir haben das bei unserem Kleinen halt auch festgestellt, wenn wir so typische Sachen, Weihnachten, wo du sagst, ey klar, feierst du Weihnachten mit der Familie. Mhm. Wenn du dann aber Weihnachten da bist und da sind da 20 Leute und da unterhält sich jeder. Also es ist das, was du als Erwachsener ausblendest, diese Geräusche von überall drumherum, das nimmt das Kind ja voll mit.
Ja.
Und irgendwann merkst du, wie der Kopf von dem Kind voll ist und dann ist nur noch überdreht und weint und schreit.
Das ist für alle, also jeder kennt ja die Situation, es ist Weihnachten und man denkt darüber nach, wie schön es wird, aber auch wie stressig es wird durch dieses Ganze. Man trifft sich, es sind viele Leute, es ist ja immer toll, ne, wenn man sich sehen kann, aber du hast ja dann einerseits kein Weg aus der Situation herauszukommen so richtig, ne, weil alle da sind. Und man trifft sich und unterhält sich und von vielen Seiten. Und gerade bei so einem Kind, wenn das dann halt von, also es steht ja dann als erstes Enkelkind beispielsweise extrem im Mittelpunkt.
Ja.
Alle wollen etwas schenken, alle wollen ein Foto machen, was auch immer. Also das ist, klar, kenne ich. Also die Situation für Kinder ist sicherlich nicht einfach.
Das ist halt too much, ne?
Ja.
Und man selber will das, oder da muss ich auch wieder von mir sprechen, aber man selber will das meistens nicht wahrhaben. Man sagt, ey, das ist doch auch toll und fürs Kind und man ist draußen.
Ja.
Und man denkt aber gar nicht so weit, dass das Kind das ja ganz anders aufnimmt.
Ja.
Und wir haben das die ersten Male durchgezogen, wahrscheinlich, weil ich auch drauf gedrängt habe oder weil mir das einfach wichtig war, dass wir diese Familientreffen machen.
Mhm.
Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Aber für uns, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, das stimmt, für das Kind ist es wirklich stressig.
Mhm.
Weil ich dann halt, also meine Frau hat immer gesagt, achte doch mal drauf, wie sich das Kind sich dann verhält irgendwann. Ne? Also natürlich nicht am Anfang, aber irgendwann war das dann halt. Und da hast du gemerkt, okay, das quält sich dann ja auch. Wenn der Kopf dann so voll ist und dann so eine Reizüberflutung stattfindet, weißt du ja bei dir selber, was,
ja.
Ne? Gehst du ja auch kaputt. Also manchmal habe ich sowas auch, wenn du so extrem anstrengende Phasen hast.
Mhm.
Und dann war das zum Beispiel so, dass wir uns die letzten 2 Jahre, ich würde sagen, fast aus allem rausgehalten haben. Also du hast ja die ganzen Gruppen auf dem Handy, ne, die ganzen WhatsApp- oder Telegram-Gruppen, so von den Freundeskreisen, ne, wir machen heute das und wir machen das und heute ist das und grillen. Und
wenn du drüber sprichst, würde ich am liebsten so dieses ganze WhatsApp-Status-Thema und Insta irgendwie komplett rausnehmen, sodass man diesen ganzen Schrott nicht mehr sieht, was andere Leute posten,
ja.
Und irgendwie so die Wahrnehmung komplett verfälschen. Irgendwie. Habe ich den Eindruck, dass das in vielen... Aber haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass da Leute dann Sachen posten, die halt irgendwie
nicht zu der
Situation passen, also zu der bekannten
Situation. Ja. Richtig, genau. Und da wird man dann so ein bisschen schwermütig, würde ich beinahe sagen, du willst dann da eigentlich auch mitmachen, weil du ja halt auch...
Ja, genau, das ist ja dieser Effekt, so, oh ja, die sind jetzt irgendwie, machen jetzt Urlaub, das wäre jetzt doch irgendwie toll. Oder die sind jetzt campen, wir könnten jetzt auch da sein, wir sind ja eigentlich gerade frei und warum sind wir nicht eigentlich losgefahren? Ja, das ist...
Das ist etwas, was mir früher, also vor einem Jahr, würde ich sagen, oder vor 2 Jahren noch extrem schwer gefallen ist. Mhm. Da habe ich mich von solchen Sachen wirklich runterziehen lassen, weil ich das Gefühl hatte, ich verpasse etwas.
Mhm, ja.
Und so, ich war super traurig, weil dann war, ey, ne, so spontan auf Freitag in den Gruppen oder in der einen Gruppe, wo die meisten drin sind, dann so, ey, ne, Bock heute Abend zu grillen, kommt da vorbei, ne, so, und dann, ich mach noch Feuerschale an und so, du denkst, oh, das ist so, weißt du, genau dein Freitagabend, ne, ja. Sitzen, entspannt, grillen, erzählen, weißt du, und irgendwann bist du müde, bumm, fährst nach Hause, fällst ins Bett, mega.
Ja.
Also, und dann realisierst du, dass das halt aber nicht mehr funktioniert. Und das soll aber auch nicht negativ den Kindern gegenüber sein. Das ist
doch ein ganz normaler Prozess, geht's doch jedem, ne? Oder?
Genau, und das denk ich nämlich auch. Weil ich würde, natürlich machst du das nicht, weil die Kinder dir viel wichtiger sind. Aber es tut einem selber weh. Und dann haben wir hier zu Hause auch immer so ein bisschen Knatsch gehabt, weil meine Frau das natürlich auch gemerkt hat, gesagt, Alter, du weißt, du das kommt rüber, als wenn die Kinder dir im Weg sind.
Hm.
Oder nicht im Weg, aber als wenn sie stören.
Ja.
Und das ist es ja auf gar keinen Fall. Aber wenn man ein Mensch ist, der gern unter anderen Leuten ist und der immer so, der sehr kommunikativ ist und der, ne, halt gern was macht, dann sind das natürlich Sachen, die fehlen dir in den 2 Jahren. Klar, du
freust dich, dass du... Also ich glaube, das ist ganz normal. Irgendwo stört es ja auch tatsächlich, weil du ja, du bist ja noch die eine Person, die du auch vorher warst. Nun musst du ja auch mit der neuen Situation irgendwann
klarkommen.
Du kannst ja nicht einfach umswitchen und sagen, okay, ich bin jetzt Papa und es ist mir alles andere komplett egal und du bist jetzt nur noch die Papa-Rolle. Du bist ja immer noch Marcel, ja? Der du vorher warst, 30 Jahre lang. Und der sein Ding gemacht hat halt irgendwo auch. Und plötzlich musst du auf einmal innerhalb von einer Woche umschalten und bist halt dann nur noch Papa oder was? Du bist ja auch irgendwo noch ein Paar. Und das ist ja ein Prozess, der muss sich einschleichen. Mir geht das genauso. Ich habe ja auch meine ganzen Themen und meine ganzen Jungs und Freunde und auch Podcasts und was auch immer. Und irgendwie will man das ja alles unter einen Hut kriegen und managen. Natürlich muss man, also hat man jetzt halt davor die Kinder, die Prio sind, ich mache das auch alles gerne, aber ich mache auch gerne dieses Thema, Podcast.
Ja, genau.
Ich gehe auch gerne ans Wasser. Genauso gerne. Und ich versuche das halt auch irgendwie alles zu managen, aber ich glaube, so macht das ja jeder.
Ja. Wahrscheinlich ist es auch etwas, was wir nicht alleine haben, sondern was gefühlt jeder hat.
Garantiert.
Oder die meisten, die halt gerne draußen oder unterwegs sind. Also ich wäre am liebsten ein Wochenende nach der Geburt mit meinem Sohn campen gefahren. Weil ich das Gefühl hatte, Alter, raus, weißt du, raus, was machen und so, aber dann aber schnell gemerkt habe, der, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, so wie dieses Thema, was du eben beim Angeln hattest. Das ist halt nicht mehr so dieses entspannte Leben.
Also es würde sicherlich funktionieren mit vielen Abstrichen und vielleicht mit Komplikationen, was auch immer. Und den geht man dann halt aus dem Weg, vor allen Dingen, wenn man dann halt 2 Kinder hat, weiß man, okay, warum braucht man jetzt so eine Situation, in der halt irgendwie keiner... Also wäre es vielleicht temporär schön gewesen und dann im Nachhinein nicht mehr und dann diese ganzen Sachen geht man dann einfach lieber aus dem Weg und sagt, okay, warum macht man es dann einfach nicht ruhiger? Ich habe nämlich genauso gedacht, ich habe auch gedacht, hey, mega Wetter, warum fahren wir nicht einfach mit dem Dachzelt nochmal raus? Ich habe jetzt sowieso frei, alle sind zu Hause, aber hey, meine Frau hatte gerade einen Kaiserschnitt, die darf eigentlich 6 Wochen lang gar nichts verheben oder sich eigentlich gar nicht bewegen so richtig. Und ich denke hier über Campen nach oder sowas, ne? Weil ich dachte, ey, der Große jetzt wird sich halt mega freuen. Und irgendwie danach den Kleinen, den nehmen wir mit, der hat ja so eine Trinkstelle da, Windel nehmen wir mit, alles gut. Das ist total, also über solche Sachen macht man sich Gedanken, wenn man dann halt ein bisschen Zeit hat. Komplett unrealistisch, aber I don't know, vielleicht braucht es bei mir noch ein bisschen, vielleicht noch ein drittes Kind oder so, bis ich dann erst richtig gepolt bin.
Ja, also zum Schluss ist es bei mir genauso gewesen. Oder ist es bei mir teilweise heute noch? Also ich habe es hat sich extrem gebessert. Ich habe mich mittlerweile...
Ja, ich glaube, niemand wird uns darüber bewerten, was für Eltern wir sind. Das kann ja auch keiner von dem, was wir hier erzählen.
Ja, würde ich gerade sagen. Es ist auch, wie gesagt, ich würde für die Kinder würde ich alles machen zum Schluss. Aber es wäre auch eine Lüge, wenn ich sage, ich würde dadurch mein eigenes Leben... Also ich würde mich dadurch aufgeben oder ich würde mich dadurch verändern, weil ich liebe immer noch das, was ich vorher geliebt habe, also draußen sein und Freunde und Menschen. Also wenn du mich auf eine einsame Insel packen würdest, ich würde kaputt
gehen. Und arbeiten.
Und arbeiten, aber das ist auch so eine Sache. Ja, das stimmt, arbeiten macht mir auch wirklich Spaß.
Also, ja, das ist gut.
Das ist tatsächlich so, mir wert. Teilweise freue ich mich, ich habe mich vorhin erwischt, und eigentlich ist das krank, normalerweise müsste ich mal zum Arzt gehen. Ich habe mich heute auf dem Sofa gefreut auf die ersten Telefonkonferenzen, die ich morgen früh habe, oder auf die ersten Meetings, weil das halt was spannende Themen sind,
ja,
weißt du?
Ja, aber wenn das
normalerweise
float und alle Leute mitziehen und Bock haben, dann ist es auch einfach geil.
Ja, irgendwie schon, weil du kannst produktiv sein, du kannst was machen, du schaffst was, du kommst weiter. Ich habe gestern, wir wollten ja gestern aufnehmen,
ja.
Ist ja ein schönes Thema. Ich habe gestern bis um, wann haben wir geschrieben? 23:30 oder was?
Ja,
kurz nach 11 auf jeden Fall. Ne, da war gerade die letzte Telefonkonferenz zu Ende.
Irre.
Also, und ich hatte immer noch Bock, weißt du, es war immer noch so, dass ich gesagt habe, geil, wir haben dies und das und wir haben dieses Thema und das. Natürlich war zwischendurch ein Break, also ich habe jetzt nicht von morgens durchgearbeitet, weil, ne, wie gesagt, die Situation im Zuhause, dass ich mich um die Kleine kümmern muss.
Aber sind das dann mehrere Leute, mit denen du dann Kontakt hast oder nur ein Gegenpart?
Wir waren zu viert, ja.
Oh, okay. Das ist schon sportlich.
Also,
cool, dass wir
aber halt
Bock haben.
Ja, das sind halt auch alles irgendwie, ist halt auch Führungspersonal, beziehungsweise die Geschäftsführer von einem anderen Büro. Denen geht's wie uns. Also, du bist ja selbst und ständig, da bist du immer am Start. Also, ne, und wenn alle halt erst um 21 Uhr Zeit haben, weil sie halt vorher. Ich in dem Fall jetzt die Familie habe, die anderen, keine Ahnung, was sie gemacht haben.
Ja.
Aber dann ist es halt so, dann fängst du halt erst um 21 Uhr an. Und wenn du halt ein Thema hast, was lange braucht, ja, dann sitzt du halt bis nachts irgendwann.
Ja, na klar.
Und nächsten Morgen stehst du wieder auf und machst weiter. Und das wäre mir früher nie in den Sinn gekommen. Da habe ich um 16:30 Uhr gestempelt und habe ich gedacht, Alter, und wenn der Laden nachher abbrennt, mir doch egal. Also da habe ich noch woanders gearbeitet, raus, ne?
Ja.
Ja, ohne Scheiße. Ich bin raus, wenn er abbrennt, habe ich morgen frei, ne? Also perfekt. Aber mittlerweile ist es so, klar, ich habe eine andere Verantwortung, ich habe ein anderes Themengebiet und ich liebe das, was ich mache. Aber das haben wir ja schon oft erzählt.
Das ist sehr gut.
Aber das passt halt auch ganz gut rein in dieses Thema. Wie strukturierst du dich mit Kindern oder generell mit einer Familie? Weil du musst ja, wie wir das ja eben schon gesagt haben, du musst ja so viele verschiedene Sachen unter einen Hut kriegen, ne? Du darfst dich selber nicht vernachlässigen als Mensch, weil du sonst dran kaputt gehst. Du musst aber auch, oder du willst ja auch die Kinder, die das zum Schluss das Wichtigste im Leben sind, denen willst du ja das, im Prinzip das perfekte Leben ermöglichen. Ne? Also einerseits, also nicht finanziell gesehen oder so, das muss natürlich auch irgendwo passen, aber schon die Tatsache, familientechnisch. Du willst ja im Prinzip der beste Papa sein. Du willst alles ermöglichen, du willst alles machen, du willst spielen mit denen und du willst ihnen was beibringen und sie sollen ja auch zum Schluss so werden irgendwie wie du oder,
ja,
ne, oder,
ja, ja.
Also jetzt nicht nur wie du, aber schon, die sollen ja auch was von dir übernehmen und auch irgendwas lernen, dass sie sagen, ey, mein Papa ist mein Vorbild, ne, oder meine Mama oder.
Ja, du willst denen quasi deine Qualitäten irgendwie weitergeben oder
genau.
deine Werte irgendwie vermitteln, ja.
Genau, aber du hast ja dann auch noch, du hast ja in den meisten Fällen dann ja auch noch einen Partner oder eine Partnerin und
steht ein da bisschen im Konflikt alles miteinander, ja. Ist halt so.
Ne, genau, das heißt, wie strukturierst du also deinen Tag? Also wie, und deswegen war das für uns auch nie dieses Thema, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf irgendeine Feier heute Abend, weil wir wussten, Alter, das wird eine Katastrophe, dann schlafen die Kinder heute Abend nicht und wir sind dann müde nächsten Tag, können dann nicht mehr volles Programm für die Kinder machen oder für uns oder sind schlecht gelaunt oder genervt oder gestresst. Und das heißt, du fängst ja dann irgendwann an und baust dir einen Alltag auf, wie das ja immer so ist.
Ja.
Aber wir sind zum Beispiel so, wir versuchen so strukturiert wie möglich zu sein, aber auch gleichzeitig so spontan und offen wie möglich. Also natürlich ist es so, bei uns gibt es um 6 oder 6:30 Abendbrot, das ist uns extrem wichtig. Also das ist auch etwas, weil da unterbreche ich ja dann auch im Normalfall, wenn wir jetzt nicht so eine Ausnahmesituation haben, bin ich auch spätestens von der Arbeit zu Hause, weil wir gesagt haben, wir wollen einmal am Tag alle zusammen am Tisch sitzen und uns erzählen, wie war der Tag und ne, wie geht's euch und wie geht's uns und einfach dieses Familienleben haben, weil der Tag ja sonst für alle ja stressig genug ist. Aber natürlich ist es auch so, dass du, wenn du sagst, ey, wir waren jetzt aber im Zoo oder wir waren jetzt irgendwo da oder wir wollen noch spazieren gehen, dass wir dann nicht sagen, nee, jetzt ist Abendbrotzeit und jetzt machen wir nichts anderes. Aber diese Struktur sich aufzubauen, dass du, ja, ich weiß nicht, dass du diese ganzen Sachen unter einen Hut bringst.
Ist ein Prozess.
Also ist ein Prozess.
Muss sich finden und ich meine, das entwickelt sich auch immer weiter. Die Kinder werden größer, vielleicht verändert sich die berufliche Situation, vielleicht die Wohnlage, was auch immer. Und das ist halt irgendwie im ständigen Wandel, ne? Also es wird halt,
ja,
es passiert immer was. Und ich glaube, eine gewisse Basis, wie du zum Beispiel sagst, so ein Abendessen oder sowas, oder jetzt als Beispiel, muss halt immer da sein. Und das Ganze drumherum findet sich halt so über den Tag. Aber da muss man halt wirklich diese Flexibilität und diese Spontanität muss halt immer irgendwie mit dabei sein, dass man halt auch mal vielleicht gewisse Situationen mitnimmt, die vielleicht unvernünftig sind, aber am Ende einen gewissen Effekt erzielen. Was auch immer es ist.
Ja. Aber was würdest du zum Beispiel sagen, also von deinem Alltag her, was ist da das Wichtigste für dich? Also bist du auch so ein Mensch, der extrem strukturiert sein muss oder der so eine Taktung am Tag hat, oder lebst du eher hinein? Oder würdest du sagen, kann man mit zwei Kindern überhaupt so in den Tag hereinleben?
Das werde ich erst herausfinden, glaube ich. Also morgens ist bei mir immer schwierig, wobei ich gerne, ich sag mal, gemeinsam so einen Tag starte. Das ist am Wochenende extrem wichtig, da nehmen wir uns auch gut und viel Zeit. Aber so unter der Woche ist bei mir halt irgendwie so, ich will immer erstmal den Job starten, irgendwie in den Alltag, in den Tag starten, gucken, okay, was ist heute irgendwie noch Prio, was muss ich da noch machen? Ja, und dann Abendroutine ist eigentlich so ziemlich wichtig, würde ich sagen, für mich. So, dass man gemeinsam was isst, so wie ihr das macht, dann gemeinsam zu Bett gehen, sofern das möglich war oder ist. Das ist so, ja. So einen gewissen Ablauf muss es da schon geben, tagtäglich. Und alles andere situativ, muss ich ehrlich sagen. Also ich gucke dann, okay, wenn jetzt auf dem Job gerade nichts los ist und ich habe Bock, jetzt nochmal rauszugehen mit dem Großen, dann mache ich das halt. So. Ja. Egal wie. Und dann fahren wir los und dann ist es auch so, wenn meine Frau sagt, hey, denk dran, Abendessen, dann stehe ich aber nicht um 18 Uhr hier Punkt da vor der Tür, sondern wir gucken einfach, wie es gerade passt, wie es uns treibt, ob wir Bock haben. Dann schaue ich ein bisschen auf die Uhr, dass es nicht allzu spät wird, aber
ja,
wir machen einfach. Und wenn es gerade schön ist und er gerade mit irgendwem da irgendwie eine Freundschaft knüpft oder sowas oder da rumrennt und sich des Lebens freut, dann reißt ihn da nicht raus. Und meistens ist er dann auch extrem vernünftig und versteht das auch, dass wenn ich dann sage, okay, jetzt wird es halt Zeit, weil ich ihm halt im Vorfeld so viel Freiheit gegeben habe, dann kommt er auch mit.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, denn die Kinder adaptieren ja extrem viel oder gefühlt alles von, weil sie ja permanent mit dir zusammen sind, adaptieren sie ja ganz viel von dir.
Brutal. Allein diese ganzen Redewendungen und so, was man so sagt. Kann sein.
Ja.
So dieses, worauf man vorher selber nie drauf geachtet hat und plötzlich wiederholt man es selber und man hat den Eindruck, man wiederholt es, weil das Kind es die ganze Zeit sagt. Aber eigentlich kommt das von einem der Elternteile. Meistens nimmt er sehr viel von dem, was ich so, glaube ich, auch sage. So, ja, kann sein oder weiß nicht oder irgendwelche oder keine Ahnung, sagt er auch jetzt plötzlich. Und dann sagen wir plötzlich keine Ahnung und wundern uns so, okay, krass, wir übernehmen das, was unser Sohn sagt, aber eigentlich sage ich das, glaube ich, ziemlich oft, keine Ahnung, so einfach so daher. Und das ist brutal, also wie viele Sachen, die einfach kopieren. Und was er dann immer machen, wenn ich zum Beispiel, jetzt wo es so warm war, dann kommt man nach Hause und dann zieht man sich seine lange Hose aus und zieht vielleicht eine kurze Hose an oder gar keine Hose. Und dann kommt er und sieht das und will auf einmal plötzlich auch ohne Hose rumrennen. So, obwohl er vielleicht eine kurze Hose schon anhat und das eigentlich total okay wäre. Aber es ist ihm gar nicht warm. Er will halt einfach so rumrennen wie der Papa dann. Und das ist einmalig.
Ja, hatten wir vorhin auch. Also nicht, dass ich so rumgerannt bin, aber ich habe einen Rasen gemäht und dann wollte meine Tochter mir unbedingt helfen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, dann komm raus. Ich sage, zieh dir was Passendes an und dann komm raus. Und ich versuche den immer so ein bisschen, also ne, sie ist erst 2,5, aber ich versuche dann mit diesen Aussagen immer so ein bisschen sie selber so anzukurbeln, dass sie sich, also dass sie sich in einem gewissen Rahmen Gedanken darüber macht. Ja, jetzt hat Papa gesagt, zieh dir was Passendes an. Was könnte das wohl sein? Also Schuhe oder eine Hose oder, ne, also diese Selbstständigkeit. Natürlich helfe ich dann und hin und her, aber habe das dann so lapidar dahingesagt und auf einmal guckte sie so und der Rasenmäher, den hältst du ja so oben fest und hat der unten aber so eine Querstange und da halten die Kinder meistens fest und laufen dann mit. Ne? Ja. Und dann gucke ich so und dann stand sie splitternackt im Garten. Ich sage, was machst du denn hier? Also splitternackt mit Gummistiefeln an. Ich sage, was wird das denn hier? Ja, hier ist warm. Und sie hat Schuhe an. Ich sage, ja, dann ist ja gut.
Füße dürfen nicht dreckig oder nass werden, ja.
Ja, das, na gut, dann haben wir uns erstmal umgezogen oder angezogen, weil ich gesagt habe, es ist vielleicht auch ein bisschen wild.
Ja.
Und ja, aber es ist aber witzig, also dieses. Oder zum Beispiel auch so ein schönes Thema, das da lerne ich, also gefühlt ist es so, jetzt wo ich auch so viel zu Hause bin und auch so viel mit der Kleinen mache, weiß ich gar nicht, wer mehr voneinander lernt, aber ich glaube, wir lernen
Man
beide extrem viel
reflektiert
voneinander, ne?
ja so super viel auf einmal. Dann merkt man das, also wenn sie dieses Verhalten spiegeln, dann fällt einem das erst so richtig auf, was man da eigentlich tagtäglich von sich gibt und was man da treibt, ja. Also,
Ja,
weil man
genau.
sagt es halt einfach so standardmäßig, wie zum Beispiel dieses keine Ahnung, ne? Ich sage das ja nicht, weil ich wirklich keine Ahnung habe, sondern weil ich vielleicht in dem Moment einfach keine Lust habe oder was auch immer, ne? Irgendwie einen Effekt hat das ja. Und plötzlich übernimmt er das und dann fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Okay, warum sage ich das eigentlich in dem Moment? Oder in welchem Moment sage ich das? Und das ist so, da
Ja.
beginnt der Prozess. Ja, das ist schon, man lernt
Ja.
extrem viel über
Genau,
sich
also
selber.
das, genau, also das finde ich auch zum, ja, wie soll man das sagen? Aber das ist so, ich wollte gerade auf ein spezielles Thema hinaus. Ich habe schon wieder, ich habe jetzt gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja, genau. Und zwar sowas wie, wenn du zum Beispiel extrem gestresst bist oder genervt. Also gestresst ist ein schönes Thema, wenn du total hektisch bist oder dann versuchst, das Kind zum Beispiel, also du hast innerlich wieder diesen Druck, okay, es ist keine Ahnung, es ist schon um 8 Uhr, das Kind soll ins Bett und bla und du willst ja auch noch ein bisschen Freizeit haben und das schläft dann wieder nicht und du kommst da wieder nicht, ne, es ist zu spät und dann ist es morgen wieder müde und dann kommt es nicht raus und da, was völliger Quatsch ist eigentlich, aber du setzt dich dann selber so unter Druck und dann ist das Kind adaptiert ja genau das und dreht auch völlig frei und die ganze Situation wird eigentlich nur schlimmer. Und wenn du dann aber da mit Ruhe rangehst und sagst, ey, wir ziehen uns um, dies, das, jenes, so, dann läuft alles von der Hand. Und das ist ganz oft, dass ich früher diesen Fehler gemacht habe und immer so dieses versucht habe, das Optimum durchzusetzen, was halt aber nur in deinem eigenen Leben geht. Wenn, ne? Oder in deinen eigenen Gedanken und nicht bei dem Kind, weil das ist halt 2 Jahre alt oder 1 Jahr oder 3 Jahre. Das kann ja nicht
Gerade in dem
nur
Alter wird es extrem
funktionieren.
schwierig, denn irgendwas da aufzuzwängen, worauf sie keinen
Genau.
Bock haben. Ja? Die lassen
Genau.
dich das gleich wissen, ey.
Ja, also, und es ist auch richtig so, ne? Und zum Schluss ist es so, dass man teilweise von dem zweijährigen Kind dann etwas lernt, wo du sagst, Alter, das ist eigentlich so klar, dass du das so machst, ist so Quatsch.
Aber
Oder.
man wird, also ich weiß auch, ich merke das auch an dir, also wenn ich sehe, wie du mit deinen Kids bist, ne, also in den Momenten, wo wir jetzt mal zusammen unterwegs waren und sowas, wie du dich entwickelt hast, also hätte ich mir, so kannte ich dich nicht. Also wir haben uns ja jetzt auch in vielen oder lange nicht gesehen zwischendurch
Ja.
und welche Entwicklung du halt gemacht hast, wie du plötzlich, du bist halt ein anderer Mensch geworden,
Ja.
durch deine Kinder, was auch sicherlich ganz normal, das macht ja jeder durch. Fand ich sehr beeindruckend. Und wie er auch bei einem selber wird das halt peu à peu anders und man entwickelt sich.
Ja, das ist wirklich so. Dieses, also ich für meinen Teil habe mir halt oder versuche halt jeden Tag etwas besser zu machen. Also, ja, mich selber zu optimieren, ist blöd gesagt, aber einfach ein Stück besser, ja, ein Stück weit ein besserer Mensch ist auch Quatsch irgendwie, aber so, ich, weißt du, bei mir ist es so, ich bin irgendwie erwachsen und wenn ich auf meine Kindheit zurückgucke, dann denke ich mir immer, klar, warst du mit deinen Eltern nie einer Meinung, aber die haben alles dafür getan, dass es dir gut geht und dass man heute da steht, wo man steht und haben sich gekümmert und speziell mein Vater, ich habe jetzt eine Situation gehabt, wo meine Tochter bei denen geschlafen hat, weil damit wir hier mal so ein bisschen auch mal eine Nacht so ein bisschen Ruhe haben oder sowas, beziehungsweise der Große ist ja da, aber bedarf ja im Moment ein bisschen mehr Pflege. Aber dass wir halt mal nur ein Kind haben und mal einfach auch mal ein bisschen was schaffen. Ich musste hier ein bisschen was am Haus machen und so. Und dann hatte ich irgendwann gefragt, den nächsten Tag, wie läuft, alles gut? Und dann hat er ein Bild geschickt, da waren sie bei Mediamarkt und waren so ein bisschen shoppen und waren danach bei McDonald's und haben irgendwie Chicken Nuggets gegessen. Und ich habe mich daran erinnert, dass genau diese Kombination wir schon oder er mit mir schon gemacht hat, als ich in dem Alter war. Also, weißt du, und da habe ich gedacht, und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich eigentlich eine extrem schöne Kindheit habe und mal hatte und mein Vater sich wirklich und der hat auch viel gearbeitet und hat immer alles dafür gegeben, dass wir, also meine Schwester ja auch dann, aber eine schöne Kindheit hatten, dass er für uns da war, dass er das immer das Optimum aus sich versucht hat rauszuholen, damit wir einfach eine schöne Kindheit haben. Und genau das ist das, was ich jetzt eben damit meinte. Ich versuche jeden Tag so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, okay, was hast du gestern, was könnte man besser machen? So, heute machen wir das mit den Kindern, heute machen wir das. Also einfach, damit die dann irgendwann später, genauso wie ich, sagen, ey, weißt du, die hatten zwar immer viel zu tun und die haben nicht alles richtig gemacht, bestimmt. Das ist ja nie der Fall. Aber ich hatte eigentlich eine geile Kindheit, weil ich immer gemerkt habe, ey, die wollten was mit mir machen, die haben sich für mich interessiert, wir haben eine coole Zeit gehabt irgendwie. Und genauso geben die das vielleicht dann an ihre Kinder weiter. Also dieses. Und das ist halt in der heutigen Zeit, wo alles so hektisch und stressig ist und du so voll gespammt wirst von allen Seiten, finde ich teilweise sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das war früher auf eine gewisse Art und Weise leichter.
Ja, aber das ist halt auch extrem schwierig zu sagen, wie deine Kinder dann irgendwann mal ticken und wie sie das Ganze sehen. Ich glaube, was wirklich die Basis sein sollte, ist, dass man den Kindern die Liebe gibt, die sie brauchen, diese Offenheit, dass man sich alles anhört, dass man sich um die Sachen kümmert, egal wie schwierig es ist im Alltag, so ein offenes Ohr oder über gewisse Sachen spricht oder irgendwas sich Zeit nimmt. Ich meine, klar, die fragen ja, aber wenn du zum Beispiel eine Folge guckst von irgendeinem Schrott, Feuerwehrmann Sam, der wird ja den ganzen Tag gucken, wenn du den nicht davon abhältst. Und sagt, ich würde gerne noch eine zweite Folge gucken. Und dann setzt man sich hin und sagt, okay, ist gerade nicht drin, du kannst dir nicht den ganzen Tag das Zeug angucken und irgendwann gibt es halt immer ein Ende. So, damit muss man sich halt anfreunden.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist halt wichtig, dieses auf das Kind eingehen, sich dafür Zeit nehmen, nicht das Ganze parallel laufen lassen. Und ich glaube, Liebe, also wenn man mit Liebe da irgendwie rangeht und die das fühlen lässt, dass man, dass sie gewollt sind, dass die angenommen werden und nicht nur ertragen, so, dann hat man, glaube ich, schon eine gute Basis und alles andere. Wenn die dann diese Entwicklung mitnehmen und dann in einem gewissen Alter ankommen, werden sie sicherlich alles, was man so treibt. Ich meine, wir unternehmen ja ziemlich viel, gehen, verreisen und gucken uns an. Und ich habe ja mega Fun daran. Wenn ich zum Beispiel mit dem ins Zoo gehe, freue ich mich halt nicht über die Tiere oder dass wir einen Ausflug machen, sondern weil er sich halt dann irgendwie darüber freut und oder dann eine geile Zeit hat. Genauso wie wenn wir jetzt zu Oma fahren und er dann halt plötzlich die Möglichkeit hat, weiß ich nicht, 2 Kugeln Eis zu essen oder sowas. Freut mich halt auch so. Und irgendwann mal übernimmt er das halt für sich und wird sicherlich, also gerade wenn er die richtige Liebe hat und Aufmerksamkeit und alles drum und dran, dann sicherlich auch entscheiden, dass es vielleicht auch eine schöne Kindheit war. Ich weiß nicht, wie man das sonst regeln will. Das ist halt auch ein komplexes Thema am Ende. Es gibt sehr viele Faktoren, aber das ist so, wo ich gesagt habe, auch gerade dieses, als die Hebamme so die ersten Male da war und er so ein bisschen quengelig war und wir ihn irgendwie nicht unter Kontrolle kriegen konnten, außer dass wir dann irgendwann mal gefunden haben, dass er so mit Pucken irgendwie so ruhig gestellt werden konnte, weil ihm das einfach irgendwie gefehlt hat, diese Nähe wahrscheinlich oder dieses Gefühl.
Ja,
so.
Genau.
Und dann hat sie gesagt, ihr müsst ihn auch mal weinen lassen. Und ich gesagt, egal was, ich werde ihn einfach nicht weinen lassen. Ich werde ihn nicht allein lassen. Also die hat auch gesagt, lasst ihn einfach liegen im Bett, der wird sich schon beruhigen. Aber das ist genau die falsche Art. Also
finde ich auch.
Konnte ich nicht verstehen. Ja. Ich habe es auch gelesen irgendwann mal, aber ich hätte es auch von mir aus nicht machen können. Ich habe gesagt, wenn er weint, dann bin ich bei ihm. So, damit er weiß, okay, es ist jemand da und hört mich an, weil alles andere ist für mich falsch. Und ich glaube, so da entstand dann dieser Funke zu sagen, okay, egal was kommt, er muss einfach wissen, dass wir für ihn da sind, dass wir ihm die Liebe geben, die er braucht, und dass er mit allem kommen kann, was er will. So. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für ein Kind oder für einen anderen Menschen auch.
Ja, und genau. Und genau das glaube ich auch. Also das sind auch so zwei Sachen, die einmal das Thema Liebe ist, glaube ich, das stimmt. Also es ist ja egal, in welcher Situation du dich befindest, ob du arm oder reich oder in welcher Gesellschaftsschicht oder wo du bist, wie du bist. Wenn du dein Kind liebst, dann wird es, glaube ich, genauso ein guter Mensch wie du selber. Ja. Ne? Also, wenn du lieben kannst. Und das ist, würde ich auch sagen, das ist das Wichtigste.
Ja.
Das ist das, denn weil du kannst ja so viel, also wenn du sagst, okay, ja, weiß ich nicht, ne, mir geht's finanziell extrem gut und ich kaufe dem alles und mach alles und so, Wenn er aber keine Liebe kriegt, dann wird er merken, dass er dann mit diesem Geld quasi abgespeist wird. Mhm. Ne? Und das würde ich auch sagen, ist das Allerwichtigste. Und diese Thematik mit dem Weinen lassen,
ja.
Sehe ich ganz genauso. Uns wurde das auch irgendwann mal gesagt und hieß es, ja, sie müssen das Kind auch mal weinen lassen. Und
entwickelt das Gefühl, dass es halt immer auf Händen getragen wird und wird dann irgendwann mal frech und blam. Gerade in so einem Alter, also klar, mit zwei kann ich verstehen, wenn du dem ständig da vor die Glotze hängst,
dass, so
du,
ist
dass
es.
Er irgendwann mal halt frech wird und immer mehr will und das dann für ihn Standard ist. Aber ich sag mal, ein Monat altes Baby, also was halt frisch geboren ist, dann da liegen zu lassen und dem seine Liebe zu verwehren oder Mitgefühl oder diese Nähe zu verbieten, wird ihn niemals in die Richtung drängen, dass er dann irgendwann mal ja zu viel will oder zu frech wird oder sonst irgendwas. Das ist kompletter Schwachsinn. Aber es ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen alte Schule gewesen damals.
Ja, ist auch, genau. Früher hat man das so gemacht, dass das von meinen, ich weiß gar nicht, wer mir das nochmal erzählt
hat. Früher hat man ja auch Babys, also ich weiß, meine Mama hat mir das erzählt, da hat man die Babys quasi nur zum Stillen der Mutter ins Zimmer gestellt. Und sonst haben die halt einfach in irgendeinem Raum gestanden und gepennt und wurden dann gewickelt und was weiß ich was. Und dann, ja, so ein bisschen distanziert. Wenn man so drüber nachdenkt, das ist doch total irre irgendwie.
Ja, ist es auch. Dann brauchst du doch kein Kind, beziehungsweise dann, wie soll das Kind denn werden, beziehungsweise was für eine Bindung soll es denn aufbauen können,
ja.
Weil, guck mal,
gerade die ersten Kinder, Stunden sind extrem wichtig. Sorry, dass ich da jetzt dazwischen geredet
habe. Also genau, die ersten aber Stunden, ist ja so.
So dieses auf die Brust legen, so auf die nackte Haut und dann an die Brust legen und so. Es ist so gerade so dieses erste, das ist ja für die wahrscheinlich, also kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich, als Erwachsener, was für eine Situation das wäre im Alltag, wenn man halt auf die Welt kommt und dann plötzlich ganz alleine da steht und überhaupt, also man wird ja nur gewickelt, diese ganzen Hebammen oder diese Schwestern, die dann da sind und sich darum um das Kind kümmern, die können das zwar im Arm nehmen, aber es ist halt nicht dieser Geruch der Mutter, der dann nachher irgendwie auch ausschlaggebend ist, also so viele Faktoren, aber so wie es jetzt gemacht wird, finde ich es aktuell besser als es früher, also wie es
definitiv
halt war. Das war wahrscheinlich nicht überall so, aber wurde wahrscheinlich viel so gemacht.
Naja, und es ist ja auch so, das Kind drückt ja in dem Alter über das Weinen alles, also jedes Gefühl aus.
Mhm.
Außer jetzt vielleicht Freude oder so. Aber dementsprechend weißt du doch, dass das Kind irgendwas hat.
Ja.
Und dann lässt du das da liegen und reagierst nicht auf das Kind und lässt das Kind sozusagen mit seinen Ängsten dort liegen. Und wie schlimm muss das sein, wenn du dort, also jetzt überleg dir, du bist ein älterer Mensch und kannst dir nicht mehr helfen.
Ja.
Und du hast Panik und keiner reagiert auf dich.
Ja.
Das ist doch, wie schlimm das sein muss. Und genauso ist doch
das Vertrauensgefühl, das entwickelt das einfach nicht.
Genau.
Also es wird halt immer dieses Missgefühl haben und es stagniert auch irgendwann mal. Das Kind hört tatsächlich auf zu weinen, das habe ich auch gelesen, nach einer gewissen Zeit. Es weint dann einfach nicht mehr. Es wird dann halt einfach nicht mehr nach seinem, Mitmenschen rufen, also nach seinen Eltern, weil es weiß, dass da keine Resonanz kommt und das wird sich, glaube ich, extrem krass auf die Psyche auswirken.
Ja, weil wie schlimm muss das sein, wenn du nicht das Gefühl von Geborgenheit hast oder dass jemand für dich da ist?
Ja, ja, ja.
Also da kannst du nur komisch werden. Und
aber ich glaube, selbst bei einem Erwachsenen wird das ja gewisse Sachen auslösen. Dann läufst du dann her durch die Stadt und redest mit dir selber oder sowas, wenn du so eine Situation als Erwachsener hast, wo du weißt, dass niemand für dich da ist und du eigentlich jedem Menschen egal bist. Das ist doch das, was du auch mit allem, was du tust, halt irgendwie bewirken willst, dass du bei anderen wahrgenommen wirst, dass andere Menschen wissen, dass du da bist, dich um dich sorgen und so. Es ist die Basis und allen irgendwie auch.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ganz oft so, dass, ja, ganz oft ist übertrieben, aber ich habe es oftmals, dass wenn du so einen stressigen Tag hattest oder wenn du dann so eine Phase hast, zum Beispiel, wir hatten das heute Abend zum Beispiel, dass wir waren beide super, also ich habe das ja, bevor wir aufgenommen haben, habe ich erzählt, dass ich heute super durch bin irgendwie und auch nervlich runter und meine Frau geht's nicht besser, weil wir, wie gesagt, weil die Zeit halt gerade ist, wie sie ist.
Mhm.
Wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß ja, was los ist. Aber heute war so ein Moment, wo wir uns beide wirklich gefreut haben, Feierabend zu haben und einfach mal was für sich zu machen.
Ja.
Ne? Und mal einfach sich um niemanden anders als sich selber kümmern zu müssen. Also ich hätte mich total gefreut, dass wir endlich wieder aufnehmen können, ja, weil das jetzt halt auch irgendwie 14 Tage schmählich oder keine Ahnung, ich glaube, vielleicht sogar auch länger nicht geklappt hat. Und meine Frau wollte einfach mal wieder auf dem Sofa sitzen und mal wieder ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie eine Serie und einfach mal was für sich machen oder mal mit einer Freundin telefonieren oder sowas. Und deswegen hatten wir so dieses Bedürfnis, die Kinder in Anführungszeichen schnell ins Bett zu bekommen. Also für uns ist dann schnell 20 Uhr.
Ja.
Das ist so eine Zeit, bei uns gehen sie immer zwischen 8 und 9 ins Bett, so ungefähr, je nachdem, was wir halt machen, wie der Abend verläuft, ob wir noch was spielen, ob wir noch ein Buch lesen, wie auch immer. Und heute war es aber so, dass wir gesagt haben, ey, lass uns mal schauen, dass die Kinder heute pünktlich im Bett sind, dass wir einfach zwei oder eine Stunde mehr für uns haben, um mal abzuschalten vom Kopf her. Und das haben die Kinder direkt gemerkt, dass wir diesen innerlich so diesen Drang hatten, ja, sie schnell abzufertigen. So doof das klingt, aber das wird wahrscheinlich jeder verstehen können, der selber mal irgendwie extrem kaputt war oder ist. Und das hast du beim Ins-Bett-Bringen direkt wieder gemerkt. Die Kleine ist da extrem feinfühlig und war dann wieder so, wollte dann, dass Mama bei ihr bleibt und so. Ne? Also, weil sie hat gemerkt, okay, es ist irgendwas, die wollen mich da so abschieben.
Irgendwas stimmt nicht, ja, ja. Irgendwas passiert irgendwas, gleich und ich bin nicht dabei.
Ja,
ich bin nicht auf der Party eingeladen.
Genau, und das war so war total dumm und, also war halt doof. Und als ich dann auf dem Sofa gesessen habe und bevor ich mit dem Hund gegangen bin, also 10 Minuten, weil ich noch warten wollte, ob sie schlafen, da habe ich das auch wieder gehabt, dass ich dann so überlegt habe, dass das schon wieder extrem beschissen war. Und auch den Kindern doch ein doofes Gefühl geben muss, von wegen Mama und Papa wollen, dass wir schnell weg sind, weil die wissen ja nicht, dass du kaputt bist. Die wissen einfach nur, du willst dich schnell irgendwie abschieben oder willst dich schnell ins Bett kriegen. Und das muss für die Kinder auch wieder super doof gewesen sein. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich kein Beinbruch, aber es ist wahrscheinlich auch kein schönes Gefühl. Und das war wieder so ein Moment, wo ich versucht habe, selbst zu reflektieren, wie hättest du das gefunden oder wie findest du das, wenn dich jemand so behandelt und hab mir vorgenommen, okay, morgen machst du das nicht, egal wie anstrengend es ist, morgen machst du einen anständigen Abschluss, sodass die Kinder glücklich ins Bett gehen und sich sagen, ey, es war ein schöner Tag, es haben sich alle gekümmert. Und da ist wieder für mich der Punkt, wo ich sage, dann stecke ich lieber noch ein bisschen zurück und bin lieber noch ein bisschen kaputter, bevor meine Kinder dann das Gefühl haben, dass sie so, weißt du, dass sie abgeschoben werden, was ja nicht der Fall ist, aber weil du bist halt einfach auch selber durch.
Ja.
Weißt du, das ist irgendwie.
Ich denke gerade so an unsere Schlafrituale, wenn dann gedrängt wird, okay, jetzt muss er schnell ins Bett, jetzt muss er schnell ins Bett. Und
ja,
und meistens zieht er dann auch mit, der macht das ganz gut. Ich weiß nicht, welchen Effekt das auf ihn hat, ob er das merkt.
Ja, weil das wirst du später erst mitkriegen, weil wenn er das halt einfach merkt, also vielleicht checkt er das anders weg, aber zum Beispiel die Kleine ist bei uns sehr feinfühlig, die merkt das sofort und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo sie sich hinterfragen, ey, warum machen die so einen Stress, dass ich nicht mehr da bin sozusagen, dass ich schlafe.
Das wird sich darauf auswirken, wie sie dann zu Bett gehen, sicherlich, ja.
Ja, ob das eine schöne, weil genau, dann werden sie sich nämlich davor wehren, ins Bett zu gehen und schlafen zu gehen.
Ne? Ja, aber gut, Kinder wehren sich grundsätzlich immer. Und ich meine, irgendwann mal müssen sie auch ins Bett, wenn man merkt, dass die müde sind. Wobei da muss ich halt immer auch sagen, es ist halt auch schwierig bei unserem irgendwie zu beurteilen. Man merkt so, okay, er nimmt mit der Zeit halt ab und wird immer ruhiger so, dann sucht er vielleicht irgendwann mal seinen Nuni auf oder seinen Hasen oder sowas. Und dann bringt man ihn zu Bett und hat aber das Gefühl, okay, er ist gar nicht müde. Also was treibe ich hier eigentlich?
Okay.
Und dann turnt er da rum und macht und tut. Und man ist ja dann schon so ein bisschen, man hat ja dieses Ziel, okay, der muss jetzt ins Bett, der muss jetzt pennen, man hat jetzt vielleicht gleich noch dies und das oder man will vielleicht irgendwas anderes machen. Und ihn dann da durchzuquälen. Aber was macht man dann? Sagt man dann, ja, okay, dann liest man halt nochmal so ein 8. Buch oder vielleicht nochmal eine Folge irgendwas? Ja. Oder was macht man da so? Wir ziehen dann halt immer durch. Wir sagen, okay, konstant. Dann tauschen wir vielleicht nochmal einmal durch. Ne? Dann darf meine Frau nochmal. Aber irgendwie bleibt das dann dabei. So ein bisschen diese Konstant. Also es ist halt ja schwierig. Schwierig in der Situation zu entscheiden, was das Richtige ist. Aber verstehe ich halt auch, was du da meinst. Die dann nicht so abzuspeisen, weil die Kinder merken, das merkt unser ja auch, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie am Abend geplant habe, mich mit irgendjemandem am Wasser zu treffen. Und dann halt sage, okay, 8 Uhr und um 8 Uhr turnt der hier noch rum, dass ich dann halt so ein bisschen Stress habe, merkt er sofort.
Genau, das ist eigentlich, und das ist etwas, was ich zum Beispiel versuche zu vermeiden, also abends eine feste Zeit zu nennen oder diese Zeit so spät zu machen, wo ich weiß, okay, ich habe auf jeden Fall Luft, weil ich genau das nicht mehr möchte, dass ich dann so dieses, weil da komme ich mir schlecht vor, ne? Wenn ich dann dieses Gefühl habe, ich stecke ihn jetzt ins Bett, weil ich etwas, weißt du, für mich machen möchte, was vielleicht irgendwo nachvollziehbar ist, aber wahrscheinlich nicht richtig ist, weil es halt dem Gegenüber und dem, also in dem Fall dem Kind, das Gefühl gibt, ich bin im Weg oder ich störe. Und das ist etwas, was ich als Kind ab und an auf einer gewissen Art und Weise, also als ich meine Eltern getrennt haben, mal mitbekommen habe, als so diese Streitphase war, weißt du? Das so, ne,
also ich kenn das selber nicht, aber ja.
Ja, und kann ich dir sagen, ist kein schönes Gefühl, wenn du es als Kind so mitbekommst. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich will das auf keinen, ich habe selber das gemacht für einen kurzen Zeitraum und erwische mich ja ab und an mal selber, das habe ich ja gerade erzählt. Und fühle mich dann aber extrem schlecht, weil ich mir denke, das ist eigentlich also ein beschissenes Gefühl als Kind, weil die merken das. Und ich kann dir selber sagen, habe ich selber gemerkt.
Ja, aber was denkst du, ist das, wenn man jetzt sowas einmalig macht oder hin und wieder mal macht, ist es dann, hat das schon gleich den Effekt, dass man dann etwas Negatives in dem Kind hervorholt? Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir gehen zum Beispiel jeden Abend, oder bevor jetzt Kind Nummer 2 auf die Welt kam, sind wir jeden Abend, ich glaube, ein halbes Jahr lang, wenn nicht sogar noch länger, alle zusammen ins Bett gegangen. Das heißt, er hatte volle Aufmerksamkeit von Papa, von Mama. Alle haben sich Zeit genommen, abwechselnd gelesen, gekuschelt. Jeder war halt mit dabei. Also er wurde nicht alleine gelassen und durfte halt immer in Begleitung ins Bett gehen. Ist ja eigentlich für das Kind extrem gut. Also er kriegt halt von allen, also von den wichtigsten Personen in seinem Leben halt die größte Aufmerksamkeit in dem Moment. Das haben wir einfach ein Jahr lang, also ein halbes Jahr lang gemacht. Klar, ab und zu war dann halt vielleicht mal irgendwie ein Termin oder sowas, da konnte halt der eine mal nicht, aber ansonsten war es, ich sag mal, 80-90% der Zeit immer der Fall, was ja ziemlich gut ist. Würdest du dann sagen, wenn jetzt mal zwischenzeitlich mal der Fall eintritt, dass man den so ein bisschen abspeist und sagt, hey, ich muss jetzt vielleicht weg und kann das nicht machen oder ich muss mich jetzt beeilen, damit du schnell ins Bett kommst und er das merkt, hast du den Eindruck, dass das einen Effekt haben wird, also einen ausschlaggebenden Effekt auf das Kind? Ist halt schwierig, glaube ich, zu beurteilen oder zu beantworten.
Also, so aus eigener Erfahrung würde ich sagen, wenn du dem Kind erklären kannst, warum du das machst, also dass du ihm wirklich sagst, pass auf, ich kann es heute halt nicht machen, weil ich halt wirklich einen Termin habe, weil ich weg muss und das ein wichtiger Termin ist. Also, dass das Kind halt auch versteht, ja, Papa besäuft sich jetzt nicht hemmungslos irgendwo, sondern, also klar, es wird nicht verstehen, wenn du sagst, ich gehe angeln oder ich mache dies oder das.
Ja, aber akzeptieren wir das dann auch?
Also,
das ist so die nächste Frage.
Also, akzeptieren ist immer so eine Sache, ne? Also, sie, natürlich wird es dann, es gibt dann die Momente, wo sie dann weinen, weil sie traurig sind, dass du halt nicht da bist.
Ja.
Es gibt aber auch die Momente, wo sie sagen, ja, okay, also, ne, das ist verständlich, es ist nicht schön, aber es ist verständlich. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, glaube ich, sie im Unklaren zu lassen, einfach vor veränderte Tatsachen zu stellen und sagen, das ist jetzt so. Weil das, damit kann das Kind nicht umgehen. Das ist jetzt so, das kannst du als Erwachsener sagen, da wirst du dann, als Gegenüber wirst du sagen, ja, weißt du was, dann leck mich am Arsch. Aber als Kind kannst du das ja nicht aufnehmen und nicht verstehen, sondern du kriegst dort etwas von Latz geballert und hast erstmal, Kinder haben ja grundsätzlich die Intention, den Fehler bei sich selber zu suchen. Und werden sich dann fragen, warum ist das so? Warum schiebt der mich ab? Und so war das, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, war mir früher auch so. War Gott sei Dank nur eine kurze Phase, weil sich die Fronten da geklärt haben und dann wieder ein geregeltes Leben eingetreten ist, was dann gut war. Aber diese Phase an meinem Leben kann ich mich total erinnern, das war scheiße. Und deswegen versuchen wir so viel wie möglich mit den Kindern zu reden. Und meine Frau erzählt, also ich bin da schon eher so ein bisschen weniger oder pragmatischer, möchte ich es nennen, aber meine Frau erklärt alles. Und erklärt ihnen alles. Und deswegen ist der Große halt auch so, also weil er natürlich mehr versteht jetzt schon, aber sind die beide irgendwo mitfühlend oder kümmern sich umeinander und verstehen das auch und erklären halt auch selber mittlerweile viel. Und wenn du denen halt jetzt sagst, pass auf, also wie gestern zum Beispiel, wo ich halt um 9 den Termin hatte und gestern waren wir spät dran und ich habe gesagt, ich muss um 20 vor 9 runter, weil ich mich noch kurz vorbereiten muss und noch eine Bilanz lesen muss. Da war das dann so, dass sie dann, ich habe dann gute Nacht gesagt, heute bringt euch Mama mal ins Bett. Ja, normalerweise bringe ich die Kleine immer. Und dann hat sie mich gefragt, ah, musst du noch arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss halt heute, ne, noch, ich habe einen späten Termin und so. Und dann hat sie halt gefragt, okay, warum musst du denn arbeiten? Da habe ich gesagt, naja, arbeiten muss man halt, ne, damit man was im Kühlschrank hat. Und also habe ich das dann erklärt, warum. Weil sie das halt immer interessiert. Warum mache ich etwas und warum habe ich jetzt keine Zeit?
Ja, das hat sich schon gelernt, dann, klar, dass gerade wenn man denen halt viel erklärt und die bei allen mitnimmt, dann
werden
sie halt so eine Struktur entwickeln, wie sie dann halt Probleme angehen und oder sich eine Lösung schaffen.
Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja.
Dass du mit den also neben der Liebe, dass du mit den Kindern redest und ihnen erklärst, warum Sachen sind, wie sie sind und sie nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellst. Weil ich hätte ja auch sagen können, weil es so ist. So, dann denken die, ja, okay, der geht runter, weil denen das wichtiger ist als ich, so ungefähr. Ja. Und in dem Fall war das aber so.
Also, sorry, dass ich nochmal ins Wort falle, aber das habe ich auch damals gemerkt, als wir mit euch zusammen campen waren, wie der Große dann halt diese Sachen so analysiert hat. Er hat dann halt quasi parallel er hat halt alle seine Gedankensprünge so ein bisschen erklärt. Oder wenn irgendjemand eine Handlung durchgeführt hat, wusste er genau, okay, warum hat er das gemacht? So, er konnte sich das alles herleiten, weil er halt so viel erklärt bekommt. Da merkt man halt, wie viel Zeit sich deine Frau da in dem Fall nimmt. Also jetzt reflektiert auf eure Situation.
Ja, genau.
Die versuchen das ja auch so viel wie möglich, ne, irgendwie in jeder Situation halt zu erläutern. Warum und wieso, auch wenn das dann vielleicht nicht akzeptiert, aber einfach ihm die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen. Ich glaube auch, vieles bleibt hängen, nur diese Trotz-Reaktion lässt einen das nicht glauben, aber ich glaube doch, dass dann halt eigentlich, ja, alles oder vieles von dem hängen bleibt, was man da sagt und die dann beim nächsten Mal schon genau wissen, wieso das jetzt so eingetreten ist, ja. Sorry, jetzt.
Ja, alles gut. Nee, das ist aber wirklich so. Du hast diese Trotzphase trotzdem, aber sie verstehen es trotzdem, warum das ist. Und jetzt ist es so, und wenn sie das erstmal verarbeiten können, weil oftmals ist ja diese Trotzphase, die dann entsteht, einfach weil sie mit den Gefühlen nicht umgehen können. Mhm. Und wenn du dann, gestern war es dann halt so, dass ich dann gesagt habe, ja, ne, ich muss halt runter, damit wir was zu essen haben. Also, ne, warum man halt arbeitet, habe ich halt erklärt, das fragt sie oft. Und dann sagte sie, ach so, ja, okay. Ne, also sie hat das dann verstanden, warum ich sie heute nicht ins Bett bringen kann. Und hat gesagt, okay, Papa, so von wegen, also sie hat dann halt gesagt, ich soll nicht so lange machen und soll halt auch früh ins Bett gehen und schlafen, wenn ich müde bin.
Erhol
so,
dich,
ne? Aber hat das halt total verstanden, warum ich das machen muss. Und für sie war das dann halt für den Abend auch in Ordnung, weil es eine Ausnahme war und weil sie halt versteht, warum, weil wir es ihr erklärt haben. Und es ist zum Beispiel so, dass als sie noch kleiner war und das noch nicht so verstanden hat, hat der Große halt ihr zum Beispiel, also das ist heute auch so, dass er sich heute hinsetzt und sagt, ja, weißt du, Papa muss arbeiten, weil so und so. Und guck mal, wir haben doch, wir wollen doch mal wieder einen schönen Urlaub machen und dafür brauchen wir Geld. Also das ist so, weißt du, er erzählt mit seinen 3 Jahren, erklärt er ihr, warum manche Dinge im Leben so sind. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum er so gut mit seiner Krankheit jetzt umgehen kann.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Weil er das gelernt hat, zu reflektieren und zu gucken, wie sind Dinge und wie kann ich mit diesen Dingen umgehen und vor allem nicht halt an einem Problem zu verzweifeln und dann durchzudrehen und zu weinen, sondern halt zu überlegen, okay, weißt du, das bringt eigentlich weiter, was kann ich also machen?
Ja, genau, also irgendwie ein Handeln auch zu bewerten, ja.
Ja, wobei das extrem schwierig ist, also oder mir fällt es extrem schwer, wenn du den ganzen Tag redest und erklärst und machst und tust, Alter, abends habe ich manchmal, aber das ist so, könntest du...
Ja, ist sehr intensiv, ne,
seit intensiv. Genau, aber wir merken halt, gerade in dieser jetzigen Situation, dass sich das lohnt, so viel wie möglich auf die Kinder einzugehen und die Kinder nicht nur, also ich habe das Gefühl, manche Leute haben Kinder, weil sie halt Kinder haben, ne, weil man das halt so macht. und sagen halt, ja, ich bin ja Erwachsene, ich habe halt auch ein anstrengendes Leben und die Kinder müssen sich da schon fügen und bla. Und hast du nicht gesehen? Ja, das kann auch bei manchen Leuten sein und bei manchen Leuten funktionieren. Und deswegen sind wir alle so verschieden, wahrscheinlich. Aber ich möchte zumindest die Fehler, die bei mir gemacht wurden, ganz doof gesagt,
ja,
und die Fehler, die ich auch selber in meinem Leben mache, möchte ich natürlich immer, weißt du, die Kinder sollen ja immer das, die 2.0-Version von einem selber werden, so ungefähr, ne? Mhm. So das Upgrade. Und man hat so viele Fehler und wenn man versucht, ein bisschen, so ein bisschen selber zu reflektieren, was macht man vielleicht falsch und was kann man den Kindern besser mitgeben, dass sie vielleicht bessere Menschen werden oder wie auch immer. Also das ist so doof gesagt, aber zum Schluss ist es irgendwie
ja,
so,
ja,
die Fehler, die man selber, die bei einem selber gemacht wurden oder die man selber macht, möchte man nicht, möchte man logischerweise ja nicht, dass sie die Kinder auch machen. Und ich will halt, dass sie verstehen oder dass sie generell verstehen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Weil das ist eine Sache, das siehst du bei, ich würde sagen, bei 60% der Menschen, die du so triffst, dass sie mit ihren Gefühlen nicht umgehen können.
Hm.
Und da schließe ich mich nicht aus.
Ja, das ist aber extrem. Also sowieso gerade in der jetzigen Zeit. Ne? Aber das ist halt auch wieder ein anderes Thema. Ich saß jetzt die Woche beim Friseur und dann haben wir über das Thema, worüber wir eigentlich heute sprechen wollten, so dieses ganze Gaskrise und Ukraine-Krieg und so und allgemeine Situation in der Gesellschaft und sowas gesprochen. Und wir haben teilweise dann schon die Worte gefehlt, ihm da irgendwie eine Antwort drauf zu geben, weil der ist halt so komplett in so eine Richtung abgegangen, dass er halt alles irgendwie schlecht findet, was so diese ganze dieses, ja, ich sag's jetzt mal so dieses ganze Schwulenthema, was so überall publiziert wird, in sämtlichen Fernsehsendungen, in sämtlichen Foren, was auch immer. So, das konnte er halt überhaupt nicht verstehen, wieso das so gepredigt wird. Und also der ist halt komplett so eingeschossen auf negativ. Der Staat verarscht einen nur und man wird überall ausgenutzt und
alles. Die da oben,
genau. Ja, ja. Und wir haben halt einfach die Worte gefehlt, so. So, ich sehe das ja auch eigentlich, wie gut es uns am Ende geht. Ja, wir haben hier vor Ort keinen Krieg und wir haben es warm und wir haben was zu essen. Klar müssen wir dafür was tun und man muss da, das kommt nicht von irgendwo her, das fällt nicht vom Himmel, aber trotzdem kann man vielen Menschen helfen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite wieder dieses Missgefühl zu sagen, okay, dann kommt irgendjemand aus einem anderen Land und wird plötzlich dann beschenkt oder hat es dann viel besser und muss dafür gar nichts tun und sowas. Komplexes Thema, wirklich. Ich weiß auch nicht, wo man da anfangen und aufhören soll. Das ist, und dann saß ich da auf diesem Stuhl und hab dann irgendwann mal einfach den Mund gehalten. Und, komm, mach hier Haare, mach mal kurz und dann ist gut, dann gehe ich.
Ja, ja.
Hier, nimm mein Geld und ciao.
Das ist wirklich so eine Sache, habe ich letztens auch ein Gespräch darüber gehabt, wo ich auch gesagt habe, weißt du, wenn man alles immer nur negativ sehen will, dann wird einem auch nur Negatives passieren.
Mhm.
Und das, dann steht man auch morgen schon auf und regt sich über alles auf, wenn ich mir, also, weil das sind so Sachen,
ja, aber ich glaube,
die Sachen das liegt sind,
an
wie
der
sie
Basis,
sind.
An der Basis selber, wenn irgendetwas in deinem Leben, also etwas Essentielles nicht passt, sei es in der Familie, sei es beruflich, wirst du, glaube ich, deinen Tag danach strukturieren oder dein Leben temporär oder vielleicht auch für immer, dass alles andere auch negativ ist. Du betrachtest alles in einem negativen Blickwinkel. Mir geht es genauso aber, temporär, ja. Ich weiß dann auch nicht weiter und denke mir dann, okay, warum ist das alles so bescheuert? Warum habe ich jetzt diesen Weg gewählt? Warum bin ich jetzt beruflich da lang gegangen und nicht da lang und bin jetzt vielleicht in dieser Situation, dass ich jetzt sitze und an diesem scheiß Problem halt irgendwie verzweifle? Warum beschäftige ich mich nicht mit schöneren Sachen, mit irgendwas Kreativem? Warum mache ich nicht dies? Warum mache ich nicht das? Dann fragt man sich diese Sachen so und irgendwo muss man dann halt den Ursprung des Problems finden, ja.
Und genau, und das ist aber auch, glaube ich, genau der Fehler und dieses, wo sich dann dieser Kreis mit dieser Selbstreflexion wieder schließt. Genau,
man sucht halt das Problem bei anderen irgendwo, ja, das ist halt
nicht
bei sich selber, sondern halt irgendwo in der Gesellschaft oder in der Politik. Und Politik wird ja sowieso rauf und runter und da hat ja jeder, also 90% der Leute sagen, ja, also die machen hier uns quasi das Leben zur Hölle.
Ja, und da, weißt du, das ist so eine Sache, ja, also erstmal nur abschließend so dieses, was ich noch eigentlich sagen wollte, ist, Weißt du, du kannst morgens aufstehen und sagen, oh, das Leben ist so scheiße. Mhm. Dann, weißt du, dann wird das Leben aber auch scheiße sein. Du wirst keine gute Laune haben und es wird keinen Spaß machen. So. Du kannst aber auch aufstehen in diesen Zeiten und sagen, ey, weißt du was, drauf geschissen. Ich kann die Situation eh nicht ändern. Ja. Also nicht, dass ich jetzt nicht demonstrieren gehen soll oder sowas, aber ich kann die Situation jetzt akut hier nicht ändern. Also warum sollte ich keine gute Laune haben? Ja. Ich kann noch mein Leben leben. Und natürlich ist das aus einer, werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, aber keine Ahnung, weißt du, ne, wir haben vielleicht studiert und ihr steht vielleicht besser da oder whatever, oder euer Leben ist leichter oder wie auch immer. Mhm. Ich muss jeden Tag für, weiß ich nicht, zum Schluss für 900 Euro netto arbeiten gehen und weiß nicht, wie die Rechnung bezahlen soll und so. Ja, das gibt es mit Sicherheit auch. Und ich meine, ich komme auch aus der Werkstatt und habe früher auch 1.000 Euro verdient.
Ja, ganz ehrlich, auch wenn du studiert hast, musst du trotzdem hustlen. Also was soll
so der Quatsch?
Das fällt einem auch nicht vom Himmel irgendwie alles zu und man ist dann plötzlich hier sonst wer.
Wenn ich das genau, so, aber wo,
keine Ahnung.
Wo, genau, und worauf ich aber hinaus will, ist so diese Tatsache, dass egal wie beschissen das Leben gefühlt ist, das ist ja immer gefühlt, so gut ist es doch aber, wiederum in diesem Land zu leben. Und wenn man sich überlegt, ja, es gibt vielleicht nicht so kluge Entscheidungen von der Politik, manchmal. Mhm. Man muss sich aber auch immer überlegen, in welcher Situation würde man es denn, also, weißt du, es ist immer leicht zu sagen, die da oben, die machen nur Scheiße. Ja. Und ich würde das so machen und würde das so machen. Und zum Schluss muss man aber so intelligent sein und sagen, Alter, du würdest es auch nicht so machen. Denn du hast nämlich Druck von der Industrie, du hast Druck von irgendwelchen Organisationen oder von irgendwelchen, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, von irgendwelchen Lobbys. Du hast Druck von irgendwelchen anderen Ländern, du hast von der EU. Also zum Schluss, du wirst überall beschnitten und hast zum Schluss auch nur so einen kleinen Radius, in dem du dich drehen kannst. Und dann in diesem Radius sollst du es auch noch allen Schichten dieses Landes im Recht machen, ja. Das funktioniert nicht. Und gerade nicht, wenn du Kriege hast.
Ja, das ist ein Riesensystem. Da kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt hier alles anders. Ich bin jetzt hier Bundeskanzler und mache jetzt hier mein Ding und rette jetzt alle. Und,
ja.
Oder die spezielle Gruppe da. Das ist nicht möglich. Weißt du,
und dann,
ich habe auch mit jemandem gesprochen, der hatte Lehramt studiert, hat im Lehramt gearbeitet, hat dann ins Ministerium gewechselt und hat auch gesagt, da kamen so viele Leute, so viele haben dann gesagt, boah, hier, das ist der Nächste und der macht das und der ist so geil und der kümmert sich. Und dann sind kaum waren sie in der Politik oder waren in irgendeiner höheren Position, haben sie die eingenordet und dann lief das alles. Es sind die irgendwo quasi eine Nullnummer geworden, ja. Oder man hat ein bisschen was von denen gehört, aber große Themen konnten sie dann irgendwie gar nicht mehr pushen. So läuft das halt einfach. Das ist halt genau wie in einem Unternehmen, wo du dann denkst, ja, jetzt, ich komme. Dann machst du.
Genau.
Alle anderen sagen dann, hey, warte mal, wo willst du denn hin?
Ne? Genau, weil es Strukturen gibt, die sich so einfach nicht ändern lassen. Und vor allem, wenn du in einem Industriestaat wie Deutschland lebst, wo du große Lobbys hast, der Automobilindustrie oder von irgendwelchen anderen Lobbys, die dann sagen, ey, ist eine schöne Geschichte, dass du das so machen willst. Zum Schluss bezahlen wir aber den Spaß und du machst das genauso, wie wir das wollen, so ungefähr. Ne? Ja. Du hast dann hier deinen Nebenjob, jetzt mal ganz stumpf gesagt. Es ist aber auch natürlich so, bei allen Leuten, die jetzt keine Lobby haben und keinen Nebenjob oder wie auch immer, du wirst ja trotzdem eingebremst. Du kannst ja nicht heute losgehen und sagen, ja, also ich mache jetzt für meine Folge so und so. Dann kommt aber das Nachbarland und sagt, pass auf, wir haben aber Verträge und wir haben dies und das und hast du nicht gesehen. Also, wie gesagt, ich habe in diesem Gespräch auch viel gehabt, wo es dann immer hieß, ah, die machen nur Scheiße und die reiten uns kaputt und immer mehr Geld und es wird alles teurer. Ja, aber sorry, also das macht doch die Politik nicht. Ja, die Politik könnte mit Sicherheit vielleicht einen anderen Einfluss nehmen. Es würde aber an der Sache nichts ändern, dass es etwas wie Weltwirtschaft gibt und dass du nun mal Abhängigkeiten von Russland und von den USA und von weiß was ich nicht wem hast, die auch nicht der gute Samariter sind, dann sagen, ach naja, ihr habt jetzt eine hohe Inflation und hohe Spritpreise, schenken wir euch das alles. Also, weißt du, jeder will ja Geld verdienen und jedes Land ist sich auch das Nächste, was das angeht.
Das ist ja das Problem. Am Ende will ja jeder auch als Millionär sterben.
So, ja,
das ist ja auch das Ziel vieler Leute, so habe ich das Gefühl. Immer also nur noch an sich selber zu denken und quasi seinen Geldbeutel so schnell wie möglich voll zu machen, auf Kosten auch anderer Leute. So, das ist,
genau.
Also den Eindruck habe ich halt immer mehr in der Gesellschaft irgendwie.
Ja. Und das ist in der Politik nicht anders. Und da hast du gute und da hast du schlechte. Und da hast du Leute, die dann das System für sich ausnutzen und dann, keine Ahnung, mit irgendeinem Privatjet der Familie nach Mallorca fliegen. und das dann rauskommt, wo du sagst, ah, oh, hier unsere Steuergelder und so, wo du dich dann mit Recht vielleicht drüber aufregen kannst, weil die ihre Privilegien halt einfach missbrauchen und die Kohle raushauen. Du hast aber dann auch so Sachen wie, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel alles, was mit dem Krieg zu tun hat. Da fand ich keine Geschichte besonders schlecht und auch, dass wir Sanktionen machen. Und jetzt hast du ja im Osten von Deutschland hast du ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber da gab es ja jetzt ja auch von dieser Handwerkskammer, Gesellschaft, wie auch immer, Zusammenschluss, einen Brief an die Politik, dass sie die Sanktionen sofort stoppen sollen, weil halt die Leute kein Geld mehr haben. Dementsprechend kommen keine Aufträge mehr, dementsprechend gehen die Firmen kaputt.
Ja, hatte ich gehört.
Und das ist auch alles schlimm. Das ist total, das braucht keiner. Wenn der eigene Laden kaputt geht, weil die Situation gerade ist, wie sie ist. Aber willst du das deswegen ignorieren? Also, weißt du, du kannst doch nicht sagen, so, ja, also, weil es mir schlecht geht, also mir muss es als erstes, natürlich denkt jeder Mensch so, aber ich kann nicht sagen, ja, also mir muss es am besten gehen und ob drüben in einem anderen Land Tausende oder Millionen Leute versklavt werden oder sterben oder schlecht behandelt werden, das ist mir egal. Also Hauptsache, ich kann abends mal Bier trinken und bei mir ist alles in Ordnung.
Ja, ich glaube, das, was du eingangs gesagt hast, es ist halt alles irgendwie ein Kompromiss, was die Leute mit eingehen müssen. Ja, und das muss halt auch jeder von uns tun und das ist das große Problem, dass dann viele sich dazu äußern oder ihre Meinung verkünden in der Öffentlichkeit oder halt auch nur beim Friseur oder Kollegen.
Ja.
Es ist und halt, ich kann man das kann halt nicht jeden abfangen. Es ist halt irgendwie das grobe Mittel, ne, was man da irgendwie aufs Lot bringt und alles andere fällt halt, also ein bisschen was fällt halt immer rechts und links über und dann gibt es halt Leute, die unzufrieden sind. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben.
Und ich kann es auch komplett verstehen, dass die Leute, dass du viele Gesellschaftsschichten hast, die das extrem ankotzt einerseits und bei denen es andererseits das Leben auch extrem schwierig macht. Weil wenn du jetzt überlegst, du hast Mindestlohn oder du hast knapp über einen Mindestlohn. Ich wollte erzählen, jetzt sind wir wieder da, wir haben einen kurzen Cut gehabt. Ich wollte erzählen, dass es einige Gesellschaftsschichten mit Sicherheit extrem schwer haben mittlerweile. Wenn du für 2,20 Euro jetzt gerade ja wieder, ne, wo der Tankrabatt vorbei ist, Diesel tanken musst und deine Wohnung wird teurer und dein Gas wird teurer und Strom wird teurer und Lebensmittel werden teurer und du hast irgendwie aber vielleicht nur Mindestlohn und musst gucken, dass du davon dein Leben bestreitest oder vielleicht sogar noch ein Kind oder wie auch immer durchbringen musst, da kann ich vollkommen verstehen, dass du sagst, Alter, wie soll das weitergehen? Ich sehe hier kein anständiges Leben mehr möglich, weil ich arbeite 40 Stunden oder länger und kann am Ende des Monats nicht mal meine Rechnung richtig bezahlen. Dass das unbefriedigend ist, da bin ich sofort dabei. Aber man muss halt auch sehen, dass das, weißt du, dann heißt es mal, ja, die Grünen, weißt du, die machen uns kaputt, die so und hinten und her und Steuern und bla. Ja, aber was sollen die denn machen? Sollen die sich den Sprit irgendwo herzaubern und sagen, jetzt ist er wieder günstig. Oder sollen die sagen, ja, wir machen jetzt keine Ahnung, Tankrabatt, dass er wieder bei 1,50 Euro ist und dann sind wir übermorgen pleite und die Inflation steigt weiter und alles. Also weißt du, wie die Leute müssen sich auch, ich kann das verstehen, aber die müssen halt auch den Hintergrund können. Niemand kann etwas für einen Krieg, außer der Aggressor selber.
Das stimmt. Ja, da werde ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen.
Ja, das ist ein Thema, da kann man jetzt ein Riesenfass aufmachen. Eine
Sendung von machen.
Und da gibt es wahrscheinlich auch 10 verschiedene Meinungen. Und wie gesagt, ich kann da jede Meinung nachvollziehen. Also ich bin auch von vielen Entscheidungen, die da getroffen werden, da sage ich nicht so, oh, ja, toll. Und ich tanke mit Sicherheit auch nicht gerne für 2,10 Euro.
Ja. Also der Ukraine-Krieg bringt halt spitzt das alles nochmal extrem zu, nachdem Corona jetzt über uns gewütet hat, wo eigentlich niemand was für konnte. Ja, das ist ja jetzt so global einfach ausgebrochen, aber der Krieg.
Ja.
Also, ich würde das geht jetzt quasi aus der Richtung so: Den Krieg hat Putin ja irgendwie angezettelt, beziehungsweise irgendwie so dieses Drumherum, warum auch immer das jetzt alles passiert ist, bla und blub. Aber mittlerweile werden halt bei uns hier intern halt andere Sündenböcke dafür gesucht, warum wir quasi alles teurer wird und die Preise sich verändern und
genau
man ganz schwer irgendwie im Alltag nur noch über die Runden kommt.
Ja, du hast natürlich auch den Effekt, dass jeder daran verdienen will an dieser Nummer, ne? Und günstige Verknappung und hin und her. Aber
Kennst
da
du
sind
diese
wir wieder
Aussage
beim.
von Lindner, wo er gesagt hat, ist ja nicht so, dass der Staat irgendwie extrem daran verdient? Weil wenn die Leute jetzt mehr fürs Tanken bezahlen müssen, dann können sie an anderer Stelle weniger kaufen. So. Kennst du die Aussage?
Ja, ich hab sie mal gehört und habe damals schon geschmunzelt, wo ich dachte, ja, Alter, du verdienst am Tankrabatt, also am Tank, an den Steuern dafür, aber auch so massiv viel, weißt du? Also das ist ja Quatsch. Jeder, da im Moment bereichert sich gefühlt wahrscheinlich
Das,
jeder, der
aber das
irgendwas
Gefühl habe ich
anbietet.
auch so massiv, dass jeder einfach sagt, okay, jetzt ist gerade die Situation, jetzt können wir gerade, jetzt machen wir auch.
Genau.
Und wir
Und
schrauben
es.
einfach alles an und die Leute müssen schlucken und die Leute schlucken es.
Ja, und weil sie ja teilweise keine andere Wahl haben, aber andererseits musst du überlegen, was wärst du für ein Geschäftsmann, wenn du die Situation nicht mitnehmen würdest? Und da sind wir wieder bei der Situation, dass sich in diesen Sachen jeder der Nächste ist.
Ja, aber
Und jeder
das
will
ist doch
als
genau
Millionär
die.
sterben.
Ja, das verstehe ich nicht. Und das siehst du
Ja.
heute in der Gesellschaft, dass versuchen irgendwo, auch gerade diese Corona-Krise, plötzlich sind irgendwelche Privatleute Maskendealer, weil sie in China irgendeinen Kontakt haben
Ja.
und dann für 10 Cent Masken bekommen und die dann für 1 Euro weiterverkaufen, wo dann quasi ein Gewinn von wie viel, 900% oder sowas drinstecken. So, und die bereichern sich daran, dass die Gesellschaft dann einfach in der Situation ist, wo sie verpflichtet werden, solche Masken zu tragen. Und eine Privatperson stellt sich dahin und macht dann halt das Geld des Lebens irgendwie, 20, 50, 50.000, was auch immer, und denken sich, ja geil, Mann, jetzt habe ich voll den Clou hier gelandet und habe die ganzen Penner hier quasi alle hinter mir gelassen, die nicht so schnell waren. Genauso wie
Ja.
es jetzt vielleicht mit irgendwelchen Elektroheizungen oder so oder was auch immer laufen wird, dass die Leute dann anfangen, irgendwelche Coups da aus, ja klar, Geschäftsmann hin oder her, aber doch nicht, also so überspitzt, oder?
Und da ist halt auch wieder das Thema, wenn du jetzt die Massen-Connection gehabt hättest und du würdest sehen, dass du für dich und deine Familie und wahrscheinlich für die nächsten 3 Generationen noch aussorgen kannst, würdest du es anders machen?
Boah, Alter, könntest du dann ruhig abends schlafen, Alter, wenn du wüsstest, dass. Ja, gut, ich weiß nicht, bei Masken. Ich meine, am Ende hast du dann Leuten auch irgendwo geholfen, dass die eine Maske haben. Hast du
Und du beutest ja mit einem Euro für eine Maske oder für 50 Cent oder für 80 Cent, bringst du ja niemanden um seine Existenz. Weißt du, wie ich meine? Du bereicherst dich
Ja, das
natürlich
sollte jetzt
massiv an diesen
nur, das
Sachen.
sollte ja nur als
Ja.
Beispiel
Ja,
hinhalten,
ja.
ne?
Genau, also bei, ich sag mal, bei Masken, wenn das jetzt unter halbwegs fairen Bedingungen, weißt du, ich sag jetzt einfach mal halbwegs faire Bedingungen, weil wir wissen alle, in Billiglohnländern hast du keine fairen Bedingungen. Oder in den seltensten Fällen wahrscheinlich.
Ja, du kannst mir doch erzählen, was du willst. Wer kann denn für 10 Cent so eine Maske herstellen?
Ja, niemand,
Also,
der unter fairen Bedingungen arbeitet.
selbst wenn Reis jetzt quasi nur 1 Cent kostet, 100 Gramm oder sowas, selbst dann, was verdienen die denn am Ende dann? Wenn das Unternehmen 10 Cent für eine Maske bekommt,
Ja, genau.
was verdient denn der Mitarbeiter dann am Ende da? Klar, das läuft
Ja.
natürlich alles automatisch und so hin oder her, aber trotzdem, was haben die dann da für ein Einkommen? Was können sie sich davon leisten? Das ist.
Ja, ich würde auch sagen, rein von der Thematik der Wirtschaftlichkeit beim Thema Masken würde ich sagen, okay, da wäre ich auch noch mitgegangen. Beim Thema Menschlichkeit, wenn du das mit reinbringst, ist das natürlich eine scheiß Sache, weil das wird irgendwo in Vietnam oder in China oder sonst wo unter Scheißbedingungen produziert. Und von daher hast du mit dem Thema, kann man abends noch richtig schlafen, hast du auch wieder recht. Aber das blenden die meisten Leute natürlich aus. Die sagen, ich habe davon nichts gewusst oder ich lasse fair produzieren oder keine Ahnung, lasse mir das bestätigen. Und wenn du aber ganz genau nachdenkst, weißt du hast in diesen Ländern in den meisten Fällen auch keine Demokratie oder sonst irgendwas. Und wenn du dort nicht arbeitest für die Bedingungen, die dir vorgegeben werden, kannst du dein Leben nicht bestreiten. Und das ist ja auch so ein Thema oder so eine Sache, die ich mir dann jetzt anhören musste, dass wir ja immer weiter in eine Situation reingedrängt werden, wie sie in anderen Ländern ist, dass du entmündigt wirst mit dieser Corona-Geschichte, dass du nicht mehr frei leben darfst, dass du eingesperrt wirst, dass dir dein Geld abgenommen wird. Ja, und dann hast du ja die ganz Wilden, die dann sagen, ja, mit der Corona-Impfung, ne, die Chips und so, also das, was wir ja auch schon in der Folge, weiß ich nicht, 2, 3 mit Corona-Stories hatten. da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, wie das ist, aber du hast halt, bei vielen Leuten schleicht sich halt dieses Gefühl ein, dass der Staat uns immer mehr kontrollieren möchte und dass es sich immer weiter Vorbilder an irgendwelchen Staaten genommen wird, wo das halt gang und gäbe ist. Wo ich immer noch sage, okay, das kann vielleicht sein, dass wir im Moment in eine Richtung driften, die mir auch nicht gefällt. Aber sorry, also ich kann hier immer noch machen, wir können hier immer noch unseren Podcast verbreiten, weißt du, der wird nicht zensiert oder der wird nicht weggeschnitten, weil wir jetzt hier, ja genau, noch nicht, die da oben. Genau, weil wir gesellschaftskritisch denken oder wie auch immer. Wir haben hier immer noch eine sehr gute soziale Versorgung. Das sehe ich auch immer wieder bei den Krankenhäusern, wenn ich jetzt gerade sehe, was der ganze Spaß kostet.
Ja, aber muss man das immer vergleichen mit irgendwelchen anderen Ländern oder vergleicht man das einfach nur mit einem allgemeinen Auge auf, ja, ich sag mal, auf die Gesamtsituation? Das ist so im eigenen Land jetzt das zu bewerten. Das ist, dass man sagt, es gibt halt diese Einschichten, die halt das Privileg haben, eine gewisse Medizin zu bekommen oder soziale Leistung und die andere Seite, die dann halt die verminderte Leistung oder sowas bekommt. Ich meine, es ist zum Beispiel so, es gibt, fangen wir an bei irgendwelchen Sprachkursen oder was weiß ich was, jemand, der einen Angehörigen hat, der hier vielleicht ein bisschen, der hier arbeitet, der hier Steuern zahlt, muss für den Kurs, sage ich mal, einen gewissen Betrag abdrücken. Jemand, der aber hierher kommt und nichts hat, kriegt diesen Kurs quasi für lau. So. Und ja dann auch, ist es so, dass er diesen Kurs vielleicht gar nicht richtig besucht und das überhaupt gar nicht ernst nimmt und am Ende vielleicht auch nur ein Fetzen von diesem Kurs halt irgendwie mitnimmt für sich selber und dann, ich sag mal, irgendwo in Berlin in irgendeinen Bereich zieht und dann nie wieder diese Sprache anwendet und dann in seinem Slang weitermacht.
Ja.
Finde ich halt schon ein bisschen irgendwie, ja.
Ist schwierig.
Hat einen Beigeschmack, hat aber auch, so.
Ja, genau. Also es hat ja definitiv einen Beigeschmack, wenn.
Ja, aber so finanziert sich das halt am Ende auch irgendwie, ne? Ich meine, wenn niemand dafür zahlt. Aber ich glaube auch, wenn Leute, also jeder müsste quasi so anhand seines Gehaltes irgendwie einen prozentualen Abtrag zahlen. Das, was er hat, muss er irgendwie abgeben. Also in einem gewissen Prozentsatz. Und nicht zu sagen, okay, pauschal, ab dem Einkommen das, ab dem Einkommen das. Ja, gut.
Wobei du ja prinzipiell da einen, da schon diese Separierung hast, zumindest grob, ne?
Ja.
Was ich gerne hätte, wäre ein Teil der Steuern, ich glaube in der Schweiz ist das so, dass du einen Teil der Steuern, also ein ganz, ganz kleiner Teil, aber diesen kleinen Teil, da kannst du zwischen, ich sag jetzt einfach mal, 5 Kategorien entscheiden, wo du diese Steuern hinhaben willst. Also in soziale Projekte, in die Industrie, in whatever, ne? Hm. Sowas würde ich gerne. Und dann würde ich zum Beispiel, also da weißt du, dann würde ich einen kleinen Teil dieses, also, oder diesen variablen Teil der Steuern für mich sinnvoll anwenden. Und nicht in irgendeine Maut, die dann später nicht stattfindet, wo wir erstmal Milliarden verbrennen.
Ja. Oder quasi die Gesellschaft mitentscheiden, in welche Richtung die Steuergelder, welche Themen halt mehr Präsenz haben sollten.
Genau, weil dann würde ich zum Beispiel, ich glaube, da wir Steuern wären teilweise, oder wahrscheinlich ist das ein Fakt, dass Steuern teilweise in Schulbildung besser strukturiert werden oder besser eingesetzt werden, als es jetzt gemacht wird. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben, aber ich habe letztens einen Bericht gesehen über die Corona-Test-Betrugsmasche. Wie das am Anfang aufgezogen wurde, weißt du, so Hals über Kopf, da haben sich ja auch viele drüber echauffiert mit Steuerverschwendung und sowas. Und da bin ich sogar dabei und sage auch, ja, nee, das stimmt, das hätte man besser machen können. Aber wir haben halt Ämter, die sind sehr, sehr langsam und auch wir haben keine richtige Digitalisierung und keine Ahnung. Also das ist halt alles, in sowas muss halt Geld investiert werden von Anfang an und dann kann ich auch so eine Geschichte besser betreuen, auch wenn sie natürlich sehr schnell aus dem Boden gestampft werden musste mit diesen Testzentren. Aber wenn ich zum Beispiel, die haben halt gesagt, du am Anfang musstest du einen Namen und eine Kontonummer angeben. Du musstest nicht mal einen Ausweis einreichen.
Okay.
Da gab es natürlich eine gewisse, also da gab es natürlich diese ein paar Menschen, die dann gesagt haben, gute Idee. Jetzt haben wir erstmal 15 Testzentren aufgemacht mit Leuten, die es gar nicht gibt, so ungefähr, oder die irgendwo im Ausland eigentlich sind. Mhm. Und du musstest am Anfang konntest du die Zahlen selber eintragen. Da gab es keine Kontrollen und gar nichts. Und da sind zig Millionen an Steuergeldern sind weg. Mhm. Sind irgendwo, die sind hier verschwunden, die sind ins Ausland gegangen, die sind wohin auch immer, aber die sind weg. Weil die Leute, die natürlich um die Ecke gebracht haben, völlig verständlich.
Vielleicht Lücke gesehen und ausgenutzt, ja.
Ja, weil die natürlich gesagt haben, ey, weißt du, wenn das so einfach ist, warum soll ich das nicht machen? Wahrscheinlich hat auch kein einziges Testzentrum, also möchte ich jetzt einfach mal unterstellen, aber wahrscheinlich hat kein einziges Testzentrum genau die Tests eingereicht, die sie wirklich gemacht haben, weißt du? Mhm.
Ja, zu bezweifeln, ja.
Da am Ende dieser Reportage wurde dann, jetzt muss ich lügen, welcher Minister oder Ministerin oder wie auch immer, das war auf jeden Fall, das war der amtierende Bürgermeister von Berlin. Und der wurde dann interviewt und gefragt, wie er die ganze Sache sieht und er als Bürgermeister hinher. Und da hat er gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen das genau sagen, wie ich das finde. Denn aufgrund dieser massiven Reduktion der Steuern, die ja eigentlich zur Verfügung waren, die aber in diese Corona-Betrügereien geflossen wurden, wurde das Geld für die Renovierung und die Modernisierung und Digitalisierung von gefühlt allen Schulen in Berlin komplett gestrichen. Hm. Und da frage ich mich immer wieder, wie soll denn, und das ist aber genau der Grund, warum dieses Land immer auf der Stelle tritt, weil wir Geld verbrennen, und da bin ich halt mit der Politik auch nicht konform, denn wir verbrennen Gelder für unüberlegte Dinge und aber Sachen, die wichtig sind, Digitalisierung, Internetausbau, Bildung, Schulen, Soziales, weißt du, das wird so, oh ja, das können wir streichen. Mhm. Wichtig ist, dass wir, keine Ahnung, irgendeinen anderen Bullshit durchbringen, aber Bildung und Digitalisierung brauchen wir doch gar nicht. Ich habe, um da nochmal einen abschließenden Satz zu sagen, ich habe heute mit einem Telekom-Mitarbeiter telefoniert. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier einen kompletten Internetausfall hatte. Danke Vodafone an dieser Stelle. wie in jedem Podcast. Es ging einfach gar nichts mehr. Und dann hatte lustigerweise der Vodafone-Mitarbeiter hatte mir dann gesagt, wissen Sie was, da machen wir das so, ich buche Ihnen mal 50 Gigabyte auf Ihr Handy, dann können Sie damit mal mobil arbeiten. Da habe ich gesagt, es wäre geil, wenn Sie noch einen Techniker rausschicken würden, der dann mir einen Mast aufbaut, denn ich habe einen Balken Edge. Also, ne, Sie können mir auch 1 Gigabyte drauffangen, den kriege ich auch nicht weg. Mhm. So, und er hat gesagt, das ist natürlich doof, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich buche Ihnen das aber trotzdem auf. Ne? Ja, so, ja, so.
Ich buche Ihnen das erstmal, ne? Ja. Und am Ende können Sie dann sagen, zumindest haben wir ein bisschen was gemacht.
Ja, und nach drei Tagen hatte ich dann immer noch keine Info, weil dieses Ticket immer noch in Bearbeitung war und sie konnten dann jetzt nicht sehen, was ist. Dann habe ich gesagt, sorry, ich bin im Dauer-Homeoffice, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht mal E-Mails abrufen, weißt du, mit eurem Edge. So, das heißt, ich bin teilweise ins Auto gestiegen, habe Telefonkonferenz, bin in den nächsten Ort gefahren, wo ich dann Internet hatte, ausreichend, und habe dann Telefonkonferenz aus dem Auto gemacht. Mhm. So, woraus ich aber eigentlich hinaus wollte, in diesem kleinen Exkurs, ist, dass ich mit diesem Telekom-Mitarbeiter gesprochen habe und wir das Thema Digitalisierung hatten und Glasfaser, weil ich gefragt habe, wann kommt denn Glasfaser? Da hat er gesagt, oh, das ist eine schöne Frage. Laut der Bundesregierung sollen ja bis 2030 das ganze Land mit Glasfaser ausgestattet sein. Er sagt, ich habe gerade eine aktuelle Statistik bei uns aus der Technik bekommen. 7% des Landes sind gerade ausgestattet. 2000 Ende oder im jetzt dritten Quartal 2022. Er sagt, wir haben also effektiv noch 7 Jahre, wo wir also 93% des Landes mit Glasfaser ausstatten müssen.
Ja, aber zumindest gucken die Kabel schon teilweise an einigen Stellen aus dem Boden. Also.
Ja, in 7% des Landes. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, es läuft gerade an, aber es wird Geld in buchstäblich Scheiße investiert. Ja. Aber Glasfaser oder schnelles Internet, was heute so wichtig ist, damit die Kinder oder die Jugend auch entsprechend ausgebildet werden können, um auch in dieser Weltwirtschaft teilzuhaben, das wird einfach so, weißt du, das ist so zweitrangig. Und dritt- und viertrangig sind dann unsere generell unsere sozialen Einrichtungen. Wenn du heute einen Termin bei einem Psychologen oder innen, ne, brauchst, oder für eine Reha oder für, also egal was, ja, für ein soziales das Thema. Ist auch übel. Da kannst du dir schon mal irgendeinen Termin in 3 Jahren einplanen. Also übertrieben gesagt, ne?
Das ist ja schon bei einem Hautarzt. Wenn du bei einem Hautarzt ein Screening haben willst, dann musst du schon in 3 Monaten im Voraus musst du einen Termin buchen für ein Screening, was 5 Minuten dauert.
Hautkrebs-Screening. Genau. Was dir wo vielleicht 3 Monate oder ein halbes Jahr zu spät ist, weil du dann vielleicht Hautkrebs hast.
Ja.
Und da kann ich dir aber einen Tipp geben oder auch jedem, der hier zuhört. Ich habe das vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr gehabt, dass ich einen Hautarzttermin brauchte, weil ich habe viele Leberflecke und das muss auch immer regelmäßig kontrolliert werden. Und hatte noch ein anderes Problem und da sagte sie so, also sagte die, die Arzthelferin dann zu mir, ja Mensch, wir sind leider, und das war im März, und da sagte sie zu mir, ja, wir sind leider schon Mitte September in den Termin. Ich sage, ich bin Mitte September vielleicht tot, keine Ahnung, also oder ja, hoffentlich nicht. Aber ich sage, ich brauche jetzt einen Termin und nicht irgendwann. Sagt sie, ja, das kann ich verstehen, das braucht ja jeder und so. Und der Tipp, den ich dann habe, ich habe dann einfach mal gefragt, haben Sie denn auch Plätze für Privatpatienten? Da sagte sie, ja. Und wenn die Ärzte Behandlung für Privatpatienten anbieten, dann sagt doch einfach, wenn euch das wichtig ist, pass auf, ich bin Selbstzahler, ich zahle das selber, weil nichts anderes ist ja ein Privatpatient auch. Nur, dass er später von seiner Versicherung wiederkriegt. Denn oftmals sind Behandlungen dann doch in Anführungszeichen günstiger, als man denkt. Und ich habe dann einfach gesagt, pass auf, ich würde Selbstzahler machen. Was kostet mich das und wann könnte ich einen Termin haben? Da hat sie zu mir gesagt, wissen Sie was, wenn Sie selber zahlen, sind Sie quasi Privatpatient. Das heißt, die Behandlung kostet in etwa irgendwas zwischen 85 bis 100 Euro. Und wenn Sie morgen um 15 Uhr Zeit haben, dann sehen wir uns. So, und dann, bevor ich vor die Hunde gehe oder irgendwas ist, wenn ich also ne, wenn ihr also wirklich ein wichtiges Thema habt, was ihr unbedingt beim Arzt abklären müsst, dann investiert doch einfach die 100 Euro und wartet nicht 6 Monate, bis es zu spät ist. Natürlich immer vorausgesetzt, man kann sich diese 100 Euro leisten, wie auch immer, ne, ich will jetzt da nicht vorgreifen, aber es gibt Mittel und Wege in dieser Zweiklassengesellschaft. Und das ist es, was ich meine. Auch diese Zweiklassengesellschaft dürfte eigentlich so nicht existieren, denn ich finde, man sollte so viel Geld in das Soziale und das Sozialwesen dieses Landes investieren, mit diesen Steuern, die wir nun mal haben, dass du sowas nicht brauchst, sondern dass es genug Ärzte, genug, keine Ahnung, Lehrer, Psychotherapeuten oder was auch immer du brauchst, es gibt, damit jeder einen Anspruch darauf hat und nicht ein Dreivierteljahr oder ein Jahr auf einen Termin warten muss. Denn Budget für die Bundeswehr, was hätte viel, viel früher kommen müssen, vielleicht nicht in dem Rahmen, aber dass wir uns so runterwirtschaften, finde ich auch nicht richtig. Aber weißt du, ein Budget für die Bundeswehr von 100 Milliarden geht von heute auf morgen so, bumm, weißt du, da ist es da. Also warum kann man das nicht machen für irgendwas, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Sinnvolles?
Ja, die Hebelarme sind sehr ungleichmäßig.
Ja.
Was das angeht.
Tja. Aber gut.
Krasser Abschwung.
Ich würde sagen,
ja
wir sind noch mal abgedreht, haben eigentlich das Thema, was wir eigentlich machen wollten, nicht gemacht. Aber ich würde sagen, das können wir uns ja für die nächste Folge aufheben.
Ja, vielleicht kommen wir die Woche sogar nochmal irgendwie, wenn es irgendwie klappen sollte.
Ja, ich bin die kommende Woche, glaube ich, ein bisschen flexibler, weil ich mit meiner Tochter unterwegs bin und mein Vater auch mitkommt und dementsprechend ein bisschen Abend, also den einen oder anderen Abend ein bisschen Zeit haben werde. Das heißt, wir können gerne noch eine Folge aufnehmen. Ich gucke, dass ich diese Folge auch in dieser Woche direkt online bringen kann, denn ich finde, wir hatten heute echt einen coolen Flow und hatten geile Themen am Start und können dann das eigentliche Thema, was wir für diese Folge geplant haben, die wir am Anfang Folge 23 genannt haben, sie ja aber eigentlich Folge 24 ist, ist mir gerade bei meiner Recherche hier aufgefallen. Das heißt, in Folge 25 können wir das Thema vielleicht bringen und die kommt dann vielleicht auch sogar zeitnah. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du eine eigenständige Folge 23 gepostet hast. Deswegen konnte ich nämlich nicht eine Korrektur einwerfen.
Genau, das war ja das Review, was war. Mhm. was die Folge 23 zählt. Ich wollte das nicht separieren, weil es gehört zum Schluss ja auch irgendwie zu diesem...
Hatten wir ja so...
Genau, wir hatten das ja im Vorfeld besprochen und von daher, das sind ja immer so kleine Einwürfe, wenn du sagst auch so, das ist ein Thema, mit dem kannst du dich jetzt nicht so identifizieren, dann schieben wir das zwischendurch rein. Wobei ich auch gemerkt habe, ich bin froh, wenn ich die Zeit für diesen Podcast aufbringen kann, im Moment zumindest. Und es macht dann doch mehr Spaß, also es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn wir solche schönen Abende haben wie heute, wo wir jetzt gerade eine Stunde 56 aufnehmen. So lange wie fast noch nie. Ich glaube, unsere Top 3 Elektroautos haben, glaube ich, 2 Stunden gebracht. Und glaube ich auch nicht in so einem schönen Flow, wie wir es heute hatten. Also ich würde sagen, es könnte eine meiner Lieblingsfolgen werden.
Ja, da werden wir mal gucken.
Ja. Bin gespannt. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Kommentar da, liked die Folge, keine Ahnung, teilt sie, erzählt Familie, Freunden oder wem auch immer davon.
Do the needful.
Genau, und unterstützt uns ein bisschen mit euren Likes oder euren Abos. Wir haben übrigens mittlerweile auch, haben wir letzte Woche erst drüber gesprochen, ich suche das Foto mal eben nochmal raus.
Hörer denn irgendwo in Grönland oder was war das da?
genau, wir haben nämlich mittlerweile auch Hörer in, so, natürlich die meisten in Deutschland. Wir haben Hörer in den Vereinigten Staaten, wir haben Hörer in Frankreich, Belgien, Schweiz und, man mag es kaum glauben, in Mexiko. Ich denke mal, das sind dann deutsche Hörer logischerweise, die dann eventuell dort von der Arbeit sind oder von wo auch immer. Ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr uns auch von so weit entfernt hört. Und ich hoffe, euch gefällt das, was wir hier so... Genau. Also, ja, lasst uns doch ein Like da, kommentiert das. Wir freuen uns, dass die Abozahlen immer weiter wachsen und dass wir euch regelmäßig mit diesem Content erfreuen können. Uns macht das Ganze auch Spaß. Und von daher würde ich mich verabschieden mit den letzten Worten und würde dir den Abschluss überlassen.
Oh, mach super, das gut. Super, ich bin gerade schon irgendwie so nach deinem langen Monolog irgendwie ein bisschen runtergefahren. ja, fand es doch mal wieder sehr erfrischend, dass wir uns die Zeit genommen haben, gemeinsam mal am eigentlichen Thema vorbeizureden und andere Themen irgendwie
wie immer.
Zu diskutieren und unsere Meinung dazu zu geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kann auch nur noch mal appellieren daran, unser Zeug zu teilen, wenn ihr das gut findet. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Grüße daraus an die Welt. Habt einen schönen Tag. Stresst euch nicht. Und bis zum nächsten Mal.